Hallo und herzlich willkommen zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit einem Film von Michael Fengler und Rainer Werner Fassbinder. Warum läuft Herr R. Amok?
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der nette Herr mir gegenüber. Hallo, Lukas.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Wir befinden uns heute in der ersten Folge in einem Neustart sozusagen von Lukas in gewisser Weise, denn wir haben ja ein neues System. Immer zu jeder Folge bekommt ein jeweils anderer einen Film, den er noch nicht gesehen hat. Also, war ein bisschen kompliziert jetzt formuliert. Ich meine das so, also in dieser Woche ist es so, dass ich Lukas einen Film gegeben habe, den ich kenne und sehr, sehr schätze. Oder vielleicht auch nicht schätze aus irgendeinem bestimmten Grund. Das werden wir gleich alles rausfinden. Und den Lukas aber noch nicht gesehen hat. Und zwar handelt es sich diese Woche um den Film Warum läuft Herr R. Amok von Michael Fengler und einer großen deutschen Regielegende, natürlich vor allem der 70er Jahre, Rainer Werner Fassbinder. Lukas,
ja?
Du hast diesen Film ja, wie bereits erwähnt, noch nicht gesehen vor dieser Podcastaufnahme. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, was ist eigentlich Warum läuft Herr R. Amok?
Also, wie du schon eingangs gesagt hattest, Film von 1970 von Michael Fengler und Rainer Werner Fassbinder, kannte ich noch nicht. Ich kenne übrigens nur einen Film von Rainer Werner Fassbinder. Von Michael Fengler kenne ich überhaupt nichts, außer jetzt das Werk. Hm. Und natürlich in der Vorrecherche zu unserer jetzig stattfindenden Folge habe ich mich natürlich eingehender mal mit dem Film beschäftigt, mir mal so das Ganze drumherum angeschaut, wer da denn so mitgespielt hat. Und ja, habe da versucht, mal so die Handlung noch mal so ein bisschen auf eine Kette zu bekommen. Und wenn man das jetzt mal so ganz grob zusammenfassen möchte, geht es natürlich um den Herrn R., den Herrn Kurt Raab, der übrigens auch von Kurt Raab gespielt wird. Da die Idee können wir vielleicht später nochmal kommen, warum denn das so gewählt wurde von den beiden Regisseuren. Und ja, wir werden mitgenommen in das Leben von Herrn Raab, in das banale, alltägliche Leben. Und ja, so, ich nehme es mal schon vorweg, also werten vorweg, so trist und grau, wie diese DVD-Box hier ist, ist auch, sage ich mal, der Film oder das Leben von Herrn R. Und ja, wir dürfen teilhaben an, ja, an ganz banalen Gesprächen mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen. Und ja, befinden uns in einer Welt der, ja, westdeutschen 70er, nenne ich es einfach mal, in einer mittelständischen Familie. Die Frau, Hausfrau, der Mann bringt das Geld nach Hause, also diese klassische Rahmenkonstellation dieser Klischeefamilie, die auch in vielen anderen deutschen Filmen und auch Serien immer wieder aufgegriffen und ja, persifliert wird, parodiert wird, können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, und da ereignet sich dann, der Titel nimmt es auch schon vorweg, was schon mal ja, die erste Rezeption sehr stark beeinflusst. Man kann denken, es steht auch relativ deutlich auf dem Klappentext, dass ein Amok stattfindet. Ob das jetzt ein Amok ist oder nicht, es werden auf jeden Fall am Ende des Films Menschen getötet. Das ist die Katastrophe des Films, damit wirbt der Film. Das ist, sage ich mal, so die Punchline, die der Film gleich so am Anfang auspackt. Und das war im Großen und Ganzen die kurze, aber würzige Handlung, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
Ja, darfst du.
Also du kennst den Film natürlich, also das würde mich mal interessieren. Kennst du den Film schon lange?
Ich kenne den Film noch nicht so lange. Ich habe ihn tatsächlich in der Uni zum ersten Mal gesehen. Das ist auch tatsächlich ein Film, den ich wahrscheinlich ohne die Universität gar nicht kennengelernt hätte. Weil es ist wahrscheinlich auch so, dass man, wenn man sich es sich vornimmt, dass man sich Filmen von Fassbinder nähert, ist das wahrscheinlich nicht der erste Film, der einem einfällt, den man sich da mal angucken sollte. Ne? Da würde man vermutlich eher, wenn man sich nicht gerade in einem wissenschaftlichen Kontext aufhält, davon ausgehen, dass man sich eher so Klassiker, die man halt in der breiten Masse auch kennt, ansieht. Ne? Sowas wie Lola oder die Ehe der Maria Braun oder sowas. Das ist, glaube ich, der Film, den du auch gesehen hast, oder?
Genau, von 1978, den habe ich in meiner Masterarbeit ein bisschen im pädagogischen Kontext verarbeitet als, sage ich mal, Dekonstruktionsmittel für das Nachkriegsdeutschland, für den Geschichtsunterricht. Und da habe ich den Film so ein bisschen herangezogen, an einem Modell, sage ich mal, so dekonstruiert. Und genau, das war, sage ich mal, mein erster Kontakt mit Fassbinder. Natürlich kennt man Filme auch wie Lola oder Angst, Essen, Seele auf. Das, sage ich mal, so die Klassiker sind dieses neuen deutschen Films. Das war ja so damals wie diese Nouvelle Vague in Frankreich, war ja der neue deutsche Film dann in Deutschland. So diese neue Generation von ja, Filmschaffenden, die eine ganz spezielle Stilrichtung von Film geschaffen haben. Und da ist Fassbinder eigentlich der einzige Vertreter. Ich weiß nicht, ob man Wim Wenders dazu zählen kann oder wahrscheinlich gehörte der schon zur Berliner Schule. Bin ich mir jetzt ganz sicher, nicht ganz sicher, da bin ich nicht so sattelfest. Aber Schlingensief, Schlöndorff, die hat man ja irgendwie alle schon mal gehört.
Ja, also Schlingensief auf jeden Fall, würde ich sagen. Bei Wim Wenders würde ich sagen, dass der eher noch so einem ja, artifizielleren Filmemachen zuzuordnen ist. Ja, also es ist schon teilweise ein bisschen sehr abstrakt und teilweise sehr traumartig. Also es hat relativ wenig von diesem dokumentarischen Stil, den man hier in diesem Film findet. Ne? Also gerade wenn man sich Himmel über Berlin ansieht, das ist ein sehr, sehr metaphorischer Film. Aber genau, du hast ja schon gesagt, Schlingensief. Das ist übrigens ganz witzig, dass mit dem Hauptdarsteller Kurt Raab, ich kannte den tatsächlich nur aus einem anderen Film. Und das war tatsächlich ein Kurzfilm von Christoph Schlingensief. Ich habe vergessen, mir das aufzuschreiben, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie der Titel genau war. Ich glaube, es war irgendwas mit Graf Kaunitz, das Schloss des Graf Kaunitz oder so. Ein Kurzfilm auf jeden Fall, gab es mal auf, ohne Werbung dafür machen zu wollen, wir kriegen kein Geld dafür, Mubi. Und da ging es darum, dass so eine Truppe von Schülern, er war damals auch noch sehr jung, Schlingensief, muss man sagen, das war auch Anfang der 70er, glaube ich, irgendwann. Da sind die dann in so ein, ich glaube, auf einem Schulausflug in so ein Schloss eingedrungen. Und da wurde, und da sind halt so ein, haben sich dort drinnen teilweise verlaufen und so, ne, und sind halt dann auch auf einen Grafen gestoßen, den Graf Kaunitz. Und das war halt Kurt Raab auch dann.
Ja, okay. Der Situation, ne? Aber trotzdem sind, ob das jetzt Schlingensief oder Fassbinder sind ja trotzdem Filme, die derzeitig gegenwärtig sehr ja, sag mal so, aus dem Fokus der Filmwelt in Deutschland eigentlich raus sind. Also kaum jemand guckt noch einen Fassbinder-Film, läuft kaum noch im Fernsehen, wird kaum noch irgendwie herangezogen. Ich weiß nicht, ob Fassbinder so ein bisschen in Verruf geraten ist durch seine ja, Vergangenheit im Drogenkonsum und so in dieser ganzen Exzentrik, die der Charakter ja so verkörpert hat, was man so liest. Aber man muss wirklich sagen, für das, was damals geschaffen wurde, Fassbinder hat ja, keine Ahnung, 30, 40 Filme irgendwie gemacht. Also es waren sehr, sehr viele. Und davon ist jetzt 20, 30, 40 Jahre später nichts mehr übrig. Also das ist dann, war auf, für mich erstaunlich, wenn man erstmal so in ersten Kontakt tritt und merkt, was da eigentlich geschaffen wurde und was das für Filme sind, was das für eine Art von Film ist, die ich persönlich auch aus der heutigen Sicht immer noch als sehr, sehr wertvoll empfinde, auch wenn die natürlich in ihrer Zeit verwachsen sind und sich die Gesellschaft der Zeit, in der der Film spielt, natürlich vorknüpfen, was man heute natürlich irgendwie noch übertragen könnte, aber was nicht eins zu eins irgendwie so transponierbar ist, ist das trotzdem noch ja, gut und wichtig und ich würde sagen auch wertvoll. Auch jetzt gerade im Hinblick auf den schulischen Kontext fand ich das mit Die Ehe der Maria Braun ganz gewinnbringend, dass man sowohl historische Kontexte als auch soziale, politische, wirtschaftliche, dass man da alles so irgendwie finden kann. Genau, also finde ich gut, dass du auch sogar einen Fassbinder-Film genommen hast, ist vielleicht auch mal so ein schöner Appell, dass man wieder irgendwie Fassbinder oder Filme oder Filme der neuen deutschen Filme irgendwie rausgekramt werden.
Das wäre natürlich absolut großartig, wenn wir mit dieser Besprechung heute eine neue Fassbinder-Welle in Deutschland lostreten könnten. Ich glaube, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein, aber ja, wir sind ja optimistisch. Ja. Ne?
Schauen wir mal, genau. So. Wir sind für alles offen.
Ja, so. Genau, also ich habe eben schon gesagt, ich habe den Film damals in einem universellen, in einem Universitätskontext kennengelernt. Ne? Und zwar war das ein Seminar, was sich eben auch mit audiovisuellen Darstellungen zum Thema Alltag beschäftigt hat. Das heißt, wir haben da ganz, ganz viele Filme gesehen, die in irgendeiner Form eine Form von Alltag dargestellt haben und uns dann damit auseinandergesetzt, wie dieser dargestellt wurde. Also auch teilweise Dokumentationen oder sowas von beispielsweise von Heike Mieselwitz oder von Harun Farocki. Und das ist allerdings was, was mich damals schon sehr interessiert hat. Und wir haben den Film auch an einem bestimmten Text von, ich glaube, es war sogar, und es tut mir leid, dass ich schon wieder mit diesem Namen kommen muss, ich glaube, es war sogar Stanley Cavell, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall ging es in diesem Text, den er da geschrieben hat, um das Umkehren der Bedeutung von Dingen. Also wie man es auch, ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen, also es ging jetzt eher darum, um so ein Thema, was man auch im Horrorfilm sehr, sehr oft findet, dass sowas wie Alltagsgegenstände zu Mordwaffen werden können oder sowas, wie man es ja in dem Film ja auch sieht. Ne? Ich habe den Film allerdings für die heutige Sitzung aus einem anderen Sinn ausgewählt. Also zum einen möchte ich erstmal relativ frei über diesen Film tatsächlich sprechen und so mir deine Gedanken anhören und so die eigenen Gedanken mitteilen. Allerdings auch war der Auslöser so ein bisschen, dass ich diesen Film, glaube ich, als ein sehr, sehr gutes Beispiel oder das glaube ich nicht, sondern ich sehe diesen Film als ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie oder auf welche Arten und Weisen Kunst oder bestimmt oder im speziellen Film wirken kann und dass man ihn eben auch als was anderes sehen kann als reines Spaß- und Konsumprodukt. Das ist so ein bisschen die Krux, die ich aus dem Gespräch bei Ping Pong Stereo gezogen habe. Wir haben ja da über den Film Vertigo gesprochen und der Film hat da, also es war eine sehr, sehr tolle Diskussion, die ihr euch auf jeden Fall auch anhören solltet. Und ich habe da festgestellt, dass wir teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, glaube ich, dazu hatten, was Film sollte und wie man Film sehen kann und so weiter und so fort. Und ich habe dann festgestellt, dass die beiden dem Film dann durchaus so ein paar Sachen vorgeworfen haben hinsichtlich des Narrativs, dass halt bestimmte Sachen nicht nachvollziehbar waren und so. Und das ist auch alles absolut okay. Also auf der Ebene kann man den Film tatsächlich kritisieren. Allerdings glaube ich, dass man eine sehr andere Perspektive auf den Film haben kann, wenn man eben einen gewissen Blick für die Metaphorik eines solchen Werkes entwickelt, ja, und in gewisser Weise auch die Traumhaftigkeit dessen sieht. Also auf einer analytischen Ebene ist dieser Film dann wahrscheinlich sehr, sehr deutlich oder deutlich stärker, als wenn man ihn als etwas sieht, mit dem man jetzt seinen Feierabend einfach so verbringt. Ne? Also wirklich als Fenster zu etwas, um etwas zu erkennen. Und ich glaube, dass dieser Film sich, dass hier, warum läuft Herr R. Amok, sich sehr, sehr gut dafür eignet, um das zu besprechen.
Würde ich dir beipflichten, wolltest du mir jetzt den Stab übergeben, dass ich mal meine ersten Eindrücke schildere?
Das ist absolut korrekt, ja. Ich wollte dich tatsächlich fragen, ja. Also wie, was siehst du erstmal darin oder wie fandest du ihn generell?
Also um vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema aufzugreifen, was du gerade angesprochen hattest. Also ich habe nicht mal den Klappentext gelesen, bin ganz unbefangen an die erste Rezeption gegangen. Kannte natürlich schon den einen Fassbinder-Film und habe vielleicht so unterbewusst so ein paar vorfilternde Eindrücke laufen gehabt, die ich dann versucht habe zu bestätigen oder irgendwie zu widerlegen. Aber an sich bin ich da sehr unbefangen rangegangen, wurde dann überrascht. Ich wusste nicht mal, aus welchem Jahr der Film war, dass er dann doch so alt ist. 1970 ist er doch schon eine Weile her. Und er ist ja dann auch 8 Jahre jünger als die Ehe der Maria Braun, was ja schon eine ganze Ecke ist. War von der Kameraführung überrascht, von der Kameraart, also von diesen langen Plansequenzen, von diesen Einstellungen, von dieser einen Kamera, die zoomt, die dreht, die hoch und runter wechselt. Ohne irgendeinen Schnitt, solange der Film dann in einer Szene bleibt. Und war von der Art des Films, so diese alltäglichen Szenarien und diese Dialoge, Monologe, die alle sehr, sehr authentisch und alle sehr naturalistisch rüberkommen, die auch sehr unpsychologisiert daherkommen. Also man wird wirklich hineingeworfen in diese Zeit. Ich glaube, der Film spielt in München, irgendwie in der Vorweihnachtszeit, hatte ich gelesen. Und ja, da darf man dann quasi als dritte Person an diesen einzelnen Szenen teilhaben. Man hört sich das an, man sitzt als Betrachter, als Voyeur in der Ecke und darf den Gesprächen lauschen und kann so für sich seine Rückschlüsse ziehen als ja kritisch reflektierender ja und vielleicht auch irgendwie gesellschaftsoffener den Belangen der Gesellschaft versierter Mensch, dass man so einzelne Wörter, Sätze, Floskeln irgendwo natürlich einordnen kann und dass man natürlich dann schon zwischen den Zeilen im Subtext dann schon irgendwelche Spannungen, irgendwelche Probleme, irgendwelche Metaebenen erkennen kann. Da muss man so ein bisschen geschult sein. Also der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Jüngeren Zuschauern würde ich das auch gar nicht so empfehlen. Nicht, weil es jetzt irgendwie überfordernd wäre in einem viszeralen Sinne, dass man jetzt irgendwie Blut, Gedärme und was weiß ich was sieht, sondern es ist schon kognitiv, auch wenn der Film nur 84 Minuten geht, relativ anspruchsvoll, dem Ganzen zu folgen und einen Mehrwert daraus zu gewinnen. Ist auch manchmal eine Geduldsprobe gewesen, da wirklich konzentriert bei der Stange zu bleiben, bei diesen Banalitäten, denn alles kennt man eigentlich irgendwoher. In allen Situationen steckte man schon mal irgendwie und konnte sich da auch selber so ein bisschen wiederfinden und auch so die Gefühlswelt in Teilen nachempfinden, die man Herrn R. Irgendwie so implizit ja so zuordnet, dass man ja jetzt vielleicht so denkt, jetzt ist er hier, ist er jetzt genervt und das findet er jetzt nicht so gut und ja, diese ganze Gedankenwelt, die ja dann doch nicht irgendwie veräußert wird, aber dann durch die Regungen, die wirklich sehr, sehr gut gespielt sind von Kurt Raab, dass das Ganze ein wirklich ja, homogenes Bild ergibt. Einen für mich sehr guten Film, den ich jetzt auch zweimal gesehen habe innerhalb kurzer Zeit, was mich auch überhaupt nicht gestört hat. Die Laufzeit 84 Minuten klingt erstmal knackig, ist aber dann doch relativ fordernd. Aber den Mehrwert, den man dann aus dieser ganzen Thematik generieren kann, der war dann sehr, sehr erhellend. Ich will nicht sagen erschreckend, aber hat einem nochmal so eine Perspektive gegeben, über die man vielleicht noch nicht so direkt nachgedacht hat. Also der Film kommt mit einer für mich sehr pessimistischen Grundstimmung daher. Und wenn man diese Perspektive jetzt folgt und wenn man sich in diese Lage versetzt, kann man da doch so einige Dinge erkennen, auch wenn es 1970 um den Dreh spielte, die vielleicht heute noch, vielleicht dann auch in abgewandelter Form, aber dann doch noch aktuell sind. Deswegen fand ich den Film und die Botschaft, die Motive, die ganze Message als sehr, sehr gut, ja. Also ein sehr, sehr starker Auftakt, wollte ich damit sagen.
Und welche Motive und welche Botschaft das ist, das werden wir jetzt besprechen. Also freut mich erstmal sehr, dass dir der Film gefallen hat. Es ist ganz schön, dass du sowas gesagt hast, so ein Wort gesagt hast wie erschreckend, weil ich tatsächlich hier so ein paar Bezüge mir auch aufgeschrieben habe zu anderen Filmen, die man, glaube ich, ganz gut ziehen kann. Aber da können wir später zukommen.
Da bin ich sehr gespannt. Ich habe da schon so ein paar abstruse Ideen. Ich weiß nicht, ob du die auch im Kopf hast.
Da bin ich mal gespannt, ja. Ja, wo fangen wir bei dem Film an? Ich würde sagen, wir können erstmal, weil du das auch schon so ein bisschen angerissen hast mit der Kameraarbeit, wir können mal bei der Ästhetik anfangen eigentlich. Ne? Also eigentlich, wir haben es ja erstmal mit relativ kargen Bildern zu tun, kann man sagen. Ne? Es ist sehr, sehr wenig Farbe. Es ist eigentlich auch, wenn man sich so die Innenarchitektur von den ganzen Räumen ansieht, dann ist das alles sehr, sehr kalt. Ne? Es gibt ja so das, was man... So ein paar Dekorationsgegenstände, die man vielleicht aus dem Wohnzimmer seiner Oma irgendwie kennt oder sowas, ne? Also es ist alles sehr, sehr alt, so eine weiße Tapete meistens, ne? Und es ist alles sehr, sehr karg im Großen und Ganzen. Und eben bezogen auf die Kamera, es ist eigentlich so ein Dokumentarstil, könnte man sagen, ne? Man hat eigentlich eine wackelige Kamera, man hört teilweise auch so ein paar Schritte vom Kameramann, fand ich ganz witzig, ne? Und der Film macht ja eigentlich in einer gewissen Weise durch diesen Kamera, durch diese Kameraarbeit auch schon so einen gewissen Realitätsbezug deutlich, ne? Der sich dann auch in ganz vielen anderen Elementen des Films, glaube ich, äußert. Also beispielsweise, wenn wir auf die Sprache der Menschen zu sprechen kommen, die auch immer sowas wie, ja du, ne, und nicht, ne, wenn sie so am Ende eines Satzes dann sprechen. Also es ist ein sehr natürlicher Sprachverlauf und das ist ganz interessant, dass ja Rainer Werner Fassbinder auch immer so ein bisschen scherzhaft als der deutsche Quentin Tarantino bezeichnet wird, weil diese Dialoge einfach so natürlich auch sind, ne? Und die Leute unterbrechen sich teilweise auch und so, ne? Und das ist wirklich meisterhaftes Dialogschreiben, was man hier sagen kann. Unabhängig davon, wer jetzt die Dialoge geschrieben hat, ob das jetzt Herr Fengler, Herr Fassbinder oder ob die noch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die noch einen anderen Drehbuchautoren dabei hatten, aber könnte sein. Haben wir leider nicht recherchiert. Das könnt ihr jetzt auf Wikipedia nachgoogeln oder auf IMDb.
Das stimmt, ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Parallele zu Quentin Tarantino könnte man vielleicht auch damit begründen, dass Dialoge oder dass Sprache hier nicht dazu dient, irgendeine Handlung voranzutreiben, sondern wirklich uns in die Welt hineinzuholen, uns, sage ich mal, zu integrieren, uns irgendwie auf eine sehr elegante Art und Weise irgendwie Kontext zu liefern, der unterhält, der so die Handlungen und die Figuren, sag ich mal, so fett füttert, der dem Ganzen irgendwie Substanz gibt und der auch so ein Gefühl für Empathie aufbauen kann und nicht dazu dient, jetzt zum nächsten Schritt, zum nächsten Schritt, zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt zu kommen. Das muss man sich trauen. Es entsteht dann halt eine ganz eigene Stilart von Film, die dann halt bei Quentin Tarantino und bei Rainer Werner Fassbinder dann durchaus Parallelen haben. Aber ich finde das wirklich sehr erfrischend. Also auch so dieser dokumentarische Stil. Man wird für den Film, denke ich mal, nicht viel Geld gehabt haben. Vielleicht hat es auch nur dann eben für die eine Kamera gereicht und für dieses kleine Ensemble an Schauspielern. Und man hat so diese Wohnzimmerdokumentation oder Pseudodokumentation oder ja, Spielfilm, wie man es jetzt nennen möchte. Also ich glaube, da könnte man jetzt viele Spielarten finden, den Film irgendwie zu verwursten. Aber das Ganze ist dann durchaus stimmig und hätte auch nicht anders sein sollen oder sein dürfen. Genauso, also die Absicht des Films ist mit der Machart des Films genau richtig umgesetzt. Also das passt einfach alles und man hätte es heute auch mit einer besseren Filmtechnik oder besseren Settings nicht besser machen können. Auch dieses Blocking, also dieser Aufbau der Szenen und dieses Spiel in den Szenen, auch mit der Kamera, dass Personen in so einer Nahaufnahme, in so einem amerikanischen gezeigt werden und dann geht das so in so eine Halbtotale und wird aufgezogen, dann sieht man wieder das ganze Zimmer, dann unterhalten sich alle miteinander, dann geht es wieder auf einzelne Personen und da ist doch eine Abwechslung drin, obwohl der Film relativ simpel gehalten ist. Also auch wenn man jetzt sagt, du hast ja den Film wirklich Szene für Szene durchgeschaut oder analysiert.
Naja, also ich habe mir in der weisen Voraussicht, dass ich den Film in den nächsten zwei Wochen nicht sehen werde, habe ich mir bei dem Gucken des Films Szene für Szene, für jede einzelne Szene Notizen gemacht, ja. Inwieweit wir jetzt da auf alles eingehen werden, das glaube ich nicht, dass wir das schaffen oder machen werden.
Ja.
Aber ich wollte einfach so eine gewisse Sicherheit haben und habe dementsprechend auch, ich habe schon ein bisschen was zu sagen auch noch dazu. Dann.
Und das sind ja jetzt, also du hattest vorhin gesagt, 23 Szenen geworden?
Also ich hab 23 Szenen gezählt, ja.
Und das ist ja schon, also für einen Film in Spielfilmlänge relativ wenig.
Ja.
Aber es fällt einem dann auch nicht auf, dass es dann nur 23 Szenen sind. Also wenn man sich mal überlegt, also 84 durch 23, das sind alle 4 Minuten kommt da ein Szenenwechsel. Also das ist schon mutig und das klappt auch hier mit Bravour durch eben diese einfache Kameraarbeit und durch diesen, ich nenne es einfach mal pseudodokumentarischen Stil.
Ja. Es funktioniert aber auch wunderbar, weil ich glaube, dass diese einzelnen Szenen in gewisser Weise auch nie mehr von sich geben, als es nötig ist. Also ich habe das gemerkt, gerade bei so kleinen Einschüben wie dem, wobei das ist ja schon ein großer Einschub, der Winterspaziergang mit den Eltern, aber gerade dieses Telefongespräch, Entschuldigung, dieses Telefongespräch, was Herr R. auf der Arbeit führt und wo sein Chef dann reinkommt und sagt, hier, können Sie das bitte lassen und so, ne? Das sind so ganz, ganz kleine Momente, die einem aber doch dann in gewisser Weise wieder mehr über diese Filmwelt preisgeben oder über das Verhältnis von Kurt Raab und seinen Mitmenschen, in gewisser Weise, ne? Mhm. Wie kann man das, oder wolltest du?
Eigentlich nicht.
Okay, das ist schön. Das lassen wir drin, das schneiden wir nicht raus. jetzt ist die Frage, wie kann man das aufteilen? Also man hat, ich habe natürlich schon gesagt, dass man das Thema oder dass ich den Film im Rahmen des Oberbegriffs Alltag diskutiert habe, allerdings weniger auf einzelne Szenen eingegangen, sondern eher in diesem Kontext Umkehr der Dinge. Mhm. Ja. Es ist aber, glaube ich, ganz interessant, wenn man sich diese einzelnen Alltagssituationen einfach mal anschaut. Jetzt nicht jede einzelne, aber wie würdest du so das Verhältnis der Menschen untereinander in Bezug auf seinen privaten Alltag, also nicht im Beruf, sondern auf den privaten Alltag beschreiben?
Eine exemplarische Szene ist für mich, finde ich, als die, ja, sag ich mal, Schwiegereltern oder die Eltern Herr Ers zu Besuch kommen. Hm. Und so dieses typische Happening entsteht, dass der Enkel da sitzt, dass die Eltern da sitzen und dass die Großeltern da sitzen und halt so diese typischen Gespräche führen. Und da geht es halt über die Themen wie Beruf, wie Schule, wie, was weiß ich, Urlaub, wie, keine Ahnung. Es geht, glaube ich, noch um irgendwelche Geschenke in einer späteren Szene. Aber diese ganze Szene besteht nur aus Floskeln. Also abseits dessen sitzt Herr R. nur, eigentlich nur teilnahmslos da. Hört sich das alles so ein bisschen an, antwortet nur recht passiv, nimmt sich raus, raucht auf Kette und ist wahrscheinlich auch genervt. Also ich glaube, am ehesten könnte man sich in dieser Sequenz mit Herrn R. Sage ich mal, identifizieren, wenn man bis zu dem Zeitpunkt der Stimmung des Films gefolgt ist, dass alles so ein bisschen, ja, pessimistisch ist, dass alles irgendwie doch so sinnlos ist. Cool. Und das sieht man in der Szene, finde ich, wirklich gut. Zum Beispiel als die Großmutter, also die Mutter Herr Ers, von der Oper erzählt hat, Othello. Also es ist erstmal schön, dass man in eine Oper geht, das bringt ja auch ein gewisses Standing mit sich, dass man sagen kann, so, ich gehe in eine Oper, ich bin gebildet, ich zähle, sage ich mal, zur Oberschicht und gönne mir sowas und interessiere mich kulturell und dort sind ja auch nur gebildete Menschen, zu dem kann ich mich dann quasi dazu zählen, was natürlich den Selbstwert steigert und auch den Selbstwert gegenüber anderen. Aber dann, als mal so eine Nachfrage entsteht, ja, erzähl doch mal, wie war es denn und wie war die Ouvertüre? Dann kam die wieder, ja, auch das weiß ich nicht, tut mir leid, muss ich nochmal ins Programm schauen. Mhm. Das wieder diese große Sinnlosigkeit, dass überhaupt kein Gespräch, irgendwie ein echtes Gespräch entstehen kann, abseits dieser Floskeln. Es bleibt alles nur so oberflächlich.
Kleiner Einwurf, ja. die erste Frage, die auch Frau Raab, der Mutter gestellt hat, als sie gesagt hat, dass sie in der Oper war, war auch, was hast du angezogen? Ne? Was ja erstmal überhaupt nicht interessant ist für so einen Operbesuch,
ja,
eigentlich,
stimmt,
ne?
Ja.
In erster Linie.
Ja. Das passt ja ganz gut. Hm. Also dieses, sag ich mal, so gegenseitige Beschmeißen mit Banalitäten, die völlig uninteressant sind, die vielleicht irgendwie so zu einem sozialen Miteinander gehören. Man kann natürlich nicht immer irgendwelche tiefgreifenden Gespräche führen und möchte das auch nicht. Und manchmal ist beim Stück Kuchen halt irgendwie ein Geschwafel auch ganz passend. Ja. Aber in dieser ganzen Grundstimmung auf Seiten Herr Ers, auf dessen Seite man ja dann am Anfang irgendwie steht, der ja erstmal die Hauptfigur ist, den man in seinem Leben begleitet, kommt das. Und das steckt für meine Begriffe das Publikum oder den Zuschauer des Films auch an, kommt das erstmal als schlecht rüber, als unschön, als unangenehm, als absolut nervend, unsäglich und unausstehlich. Und das ist wirklich eine sehr unangenehme Szene. in der man sich am ehesten mit Herrn Raab natürlich identifizieren kann. Und das ist vielleicht so das, um deine Frage zu beantworten, man erfährt eigentlich nichts von den Menschen, nichts Privates, sondern es bleibt alles eben auf diesem banalen, oberflächlichen Level zwischen dem und auch noch in anderen Szenen. Das war jetzt nur eine bezeichnende Szene, weil ich das noch mit der Oper so im Kopf hatte, weil ich das vielleicht auch ein bisschen selber kenne. Also man trifft vielleicht Leute, so dieser Smalltalk, klar, den mögen auch viele Menschen, also jetzt im wirklichen Leben nicht, habe ich auch schon entdeckt, kann ich auch nachvollziehen. Hm. Ich finde das immer mal so fürs soziale Miteinander gehört das einfach mal dazu, dass man auch mal so schnell 2-3 Sätze miteinander wechseln kann. Hm. Da muss man jetzt nicht, also ohne jetzt gleich da, sage ich mal, ein Trauma davon zu tragen, aber sobald es tiefer geht, sobald man dann doch mal erzählen möchte und oder sobald man doch was wissen möchte, was vielleicht irgendwie so kognitive Kapazitäten anstrengt, dann ist schon wieder sofort Ebbe. Hm. Dann ist schon wieder nichts mehr da und man versucht irgendwie auszuweichen und versucht wieder von der einen banalen Phrase in die nächste zu hüpfen. Und das zieht sich meiner Meinung nach wie so ein roter Faden durch den Film und ist auch mit ein Grund, warum es dann vielleicht zu der Katastrophe am Ende des Films gekommen ist. Mhm.
Ja, also sehe ich ähnlich. Du hast ja gerade schon so ein bisschen davon erzählt, dass du das auch so aus dem Alltag kennst. Und ich habe auch beim ersten Sehen des Films, habe ich gedacht, es erinnert mich voll an das, was ich so von anderen Menschen teilweise kenne. Ne? Also jeder kennt das ja von irgendwelchen Geburtstagen, wenn man da irgendwie von den Eltern irgendwo hingeschleppt wird und so, oder irgendwelchen Hochzeiten oder sowas, ne? Eigentlich ist das ja was wir alle kennen, ne? Und in gewisser Weise ist es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass der Film eigentlich für Kinder nicht so richtig was ist. Das könnte man vielleicht mit Bezug auf die Mordszene am Ende oder die Mordszene am Ende sehen. Aber gerade Kinder kennen das ja super, ne? Also gerade wenn du nicht in diesem Erwachsenenbereich bist, ist zumindest meine Auffassung von meine ganz subjektive Erfahrung, dass man ja immer, wenn die Alten dann über irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Leute reden, die gestorben sind, oder von der Arbeit erzählen, ne, wo ich auch mich immer frage, warum reden Menschen außerhalb ihres Arbeitslebens so viel über die Arbeit, beschäftigen sich im Nachhinein noch mit so einem Teil, also in ihrer Freizeit mit diesem Teil ihres Lebens, ne? Kann man ja machen, aber man kennt ja durchaus Menschen, die gar nichts anderes mehr im Kopf haben, ne? Und das ist immer so ein bisschen traurig, das zu hören, ich weiß nicht. Und gerade Kinder kennen das ja. Und das Witzige ist, als Kind freut man sich ja eigentlich so aufs Erwachsenwerden und irgendwann mal so dazuzugehören, ne?
Ja.
Und ab einem gewissen Alter, so ging es mir dann zumindest irgendwann, war es dann so, dass man da eigentlich wieder raus weiß, dass es eigentlich am Kindertisch doch ganz cool war. Als man doch so eine gewisse Unschuld hatte und nicht über so einen Quatsch reden musste, ne?
Ja. Also, was ich da vielleicht noch zu sagen hätte, das kommt jetzt schon fast irgendwie so einer psychologischen Selbstoffenbarung gleich. Aber als Kind, da denkt man ja, das, was die Erwachsenen machen, das ist gut, das ist richtig, das ist so. Ja. Und da hat man überhaupt keinen Bezug zu, das überhaupt zu hinterfragen. Das kommt dann eben erst später. Und hätte ich jetzt, oder als ich mit meinen Eltern irgendwann bei irgendeiner Geburtstagsfeier am Tisch saß und da über irgendwelche Themen gesprochen wurde, dachte ich halt, das ist so, das machen halt die Erwachsenen so. Da geht es halt um die Arbeit, da geht es halt um, keine Ahnung, um Fußball, um Mallorca und um Schnitzel. So dieses typisch deutsche Klischee.
Die Gespräche, die wir alle kennen, Mallorca und Schnitzel.
Man könnte das Kindern auf jeden Fall zeigen, diese einzelnen Szenen. Man müsste dann aber auch dazu sagen, so mein Sohn, das ist aber falsch, dass sie sich darüber unterhalten. Das soll eigentlich nicht so sein, auch wenn du das jetzt als super empfindest, dass man sich jetzt über die Arbeit unterhält. Aber im Prinzip könnte man dann auch noch über ganz andere tolle Sachen sprechen. Aber so diese Motive und so diese Muster, die wären natürlich hier aus einer sehr pessimistischen Sicht irgendwie betrachtet. Also das wollte ich kurz noch sagen, dass ich als Kind, also ich hätte wahrscheinlich die Szenen, hätte ich jetzt als langweilig empfunden und ich hätte gedacht, das ist halt so, das ist ein normales Erwachsenengespräch, gehöre ich nicht dazu, kann ich nicht mitreden, sollen die machen, die werden es schon richtig machen.
Es ist aber auch ganz interessant, weil Also, es ist ja schön, dass es diesen Film gibt, weil der einen ja im Prinzip darin bestätigt, dass es nicht nur einem selber so geht, dass man da immer so ein bisschen abseitig fühlt, ne? Und das Interessante ist ja, dass wir mit Herrn Raab als Hauptfigur so eine Figur haben, die eigentlich mehr oder weniger abseits von diesen Gesprächen immer ist, ne? Also in gewisser Weise da nicht so richtig dazugehört, ne? Es gibt ja auch, du hast ja diese Szene angesprochen mit der Oper Othello. Dann sieht man ja kurz, das ist übrigens was ich bis heute nicht gelöst habe. Wessen Eltern sind das eigentlich?
Von ihm.
Von ihm, ja,
Genau,
alles klar,
klar.
genau. Da gibt es ja diesen einen, also da sieht man ja erst das Gespräch zwischen seiner Frau und seiner Mutter, dementsprechend. Und die Kamera schwenkt dann ja so rüber auf den Vater und ihn. Und der Vater guckt da mal so ganz kurz zu ihm hin, merkt so, ja, der ist irgendwie nicht so richtig beteiligt, ne, und guckt wieder weg und wendet sich eher den anderen wieder zu, ne? Und das ist auch was. Oder beziehungsweise dieses Abseits, dieses im Abseits stehen oder sitzen von Kurt Raab, ist auch was, was sich durch den ganzen Film, bis auf so ein paar einzelne Szenen, immer so ein bisschen durchzieht. Und das ist auch ein Punkt, wo der Film eben auch eigentlich offenlegt, dass er keine Dokumentation ist, sondern dass da schon ein ästhetisches Konzept dahinter steht, dass er eben so im Abseits sitzt. Also gerade in den Gesprächen, wenn irgendwie ein Besuch da ist oder sowas und seine Frau komplett involviert ist in diese ganzen langweiligen, furchtbaren Gespräche und der eigentlich nur so daneben sitzt, raucht, vielleicht mal was trinkt, Kaffee oder ein Alkohol oder sonst was, und aber sonst eigentlich schweigt. Ne? Das ist eigentlich so, sowas, was diese Szenen dann immer auszeichnet, ja.
Und gerade in diesem Kaffeekränzchen mit seinen Eltern, also man wusste erst gar nicht, von wem, also ich glaube, man wurde auch, deswegen hatte das bei dir, ich glaube, so ein bisschen irritiert, von wem sind das denn nun die Eltern? So dieses ganze Unpersönliche, dieses Unindividuelle, dieses, na, im Gegenteil von individuell, dieses Nicht-Individuelle, dass man nicht mal zuordnen kann, zu wem gehören die jetzt? Zu wem haben die jetzt irgendwie einen persönlichen Bezug? Sind das jetzt ihre Eltern? Sind das seine
Stimmt,
Eltern?
geil, ja.
Also das hat man überhaupt nicht rausbekommen, bis dann so langsam, ich glaube, das wurde, ist alles mit Kalkül, also jedes Wort war da, glaube ich, ins Kleinste geplant, wann denn, sage ich mal, geleakt wird, okay, das sind seine Eltern. Und dass man dann vielleicht auch so einen Aha-Effekt hat, ach, das sind seine Eltern. An das hätte ich jetzt auch nicht. Der Opa sitzt da wie so ein Fremder, beschäftigt sich irgendwie mit einem Kind, das man vorher nicht gesehen hat. Ist das ihr Kind? Ist das nicht ihr Kind? Dieser Amadeus, was sich dann ja auch erst nach etlichen Szenen oder nach etlichen Minuten als wirklich das Kind von Kurt und seiner Frau rausstellt. Ja, und das zeigt schon so diese Fremde und so diese Exzentrik von Herrn Raab, den ich da auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen als kindlich oder als naiv oder als, ja, noch so ein bisschen eher irgendwie einem Kind zugeordnet hätte, das da in diese ganzen Strukturen noch nicht reinpasst, als jetzt einem Erwachsenen, der jetzt im Berufsleben, der jetzt in diesem Leben eines, ja, in der, Blüte seines Lebens befindlichen Mannes, also ist er, glaube ich, um die 40 oder 30 oder wird noch nicht so alt sein. Beruflich läuft es ja eigentlich bei ihm super, steht ja irgendwie kurz vorm Aufstieg, es ist ja alles in Butter. Aber trotzdem besteht so diese gewisse Fremde, auch wenn er dann in diesen Plattenladen geht und da nach diesem Musikstück fragt und da eigentlich ganz dilettantisch und fast schon so ein bisschen tapsig nach diesem Musikstück fragt und sich dann dahinstellt und was vorsummt und total naiv und wissen sie denn nicht und das Lied ist so und so und dann der Auftakt geht, bla bla bla. Das hat für mich schon so eine kindliche Naivität gehabt, so eine Unbekümmertheit, die einfach nicht in den Menschen passt. Was dann vielleicht auch bei ganz vielen, also das könnte man jetzt aufweiten und sagen, wie kommt es denn bei Menschen oder gibt es Menschen, bei denen es eher zu Depressionen kommt oder eher zu psychischen Problemen als bei anderen? Und da könnte so diese fehlende Identifikation mit dem Erwachsensein, mit dieser Rolle eines erwachsenen Mannes, gerade in der Zeit, wo die ja, Rollenverteilung noch viel klarer war, könnte die dann vielleicht irgendwie korrelieren mit dieser Tat? Und was sind denn die Symptome, also dass man sich halt so ausgegrenzt fühlt, dass man nicht dran teilnehmen kann, dass man nicht so diesen sozialen Bezug, dass man sich gerne irgendwie abkapselt, weil man aus verschiedensten Gründen, weil man angeekelt ist, weil man genervt ist, weil man einfach keine Kraft, keine Motivation hat, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen oder in die Gespräche einzusteigen. Oder Herr Raab ist auch furchtbar intelligent und hat diese ganze Gesellschaft um ihn herum schon so demaskiert, dass ihn einfach alles nur noch abnervt. Dass er diese ganzen Motive und ganzen Beweggründe dieser Menschen, mit denen er sich umgibt, auch auf der Arbeit, schon einfach so durchschaut hat und quasi schon die nächsten Schritte vorausahnen kann. Ja, jetzt wird sie das fragen, dann wird sie das fragen, dann wird sie das fragen und ich bin einfach nur genervt. Und jetzt erzählt sie von dem Skiurlaub und dann will sie noch ein Glas zu trinken und dann geht das weiter und dann irgendwann passiert dies und das. Also dieses, ja, also diese ganz depressive Grundstimmung, die dann vielleicht aus dieser Exzentrik herrühren könnte.
Also, dass er das durchschaut hat in gewisser Weise, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Kurt Raab im Prinzip in diesem Film, dass man ihn vielleicht als so eine Art zersplitterten Menschen bezeichnen könnte. Also im Sinne von, dass er eigentlich dazu gehört und auch überzeugt ist, mehr oder weniger von dem, was dort passiert. Allerdings auf der anderen Seite vollkommen unglücklich ist, weil es keine wirkliche Alternative zu diesem Leben gibt. Also das, er wird auch ästhetischer, wie gesagt, so inszeniert. Das sieht man in diesen Szenen, die ich da bereits geschildert hatte, mit dem, dass er immer so im Abseits sitzt. Das sieht man in der ersten Szene tatsächlich, wenn seine Kollegen, also die erste Szene ist ja, wenn die Kollegen draußen durch so einen Hinterhof, so einen verschneiten Hinterhof gehen und sich so Witze erzählen. Da ist er ja auch im Hintergrund nur zu sehen, ne? Und geht so hinterher.
Läuft
und
mit, ja.
Genau, ne? Auf der anderen Seite gibt's ja dann diese wunderbare Szene, das ist irgendwie zweite oder dritte oder vierte, eine am Anfang auf jeden Fall, wenn Herr Raab und Frau Raab eine alte Freundin treffen in dieser Bar. Und da geht, das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Herr Raab repräsentiert. Ne? Also es ist eine relativ freie Frau, ich glaube eine Künstlerin, ne? Eine relativ freie Person und er diskutiert ja mit ihr so ein bisschen über Freiheit und so. Und er zeigt dafür auch so eine gewisse Bewunderung, ne? Aber sagt gleichzeitig, ja, ich glaube, ich könnte das nicht, ne? Und irgendwie, ich würde jetzt mich auch nicht als spießig trotzdem bezeichnen, ne? Also, ne? Also so dieses Gefühl, eigentlich dieses Gefühl, dass man ja frei ist, es aber eigentlich gar nicht ist, sondern eigentlich nur in diesem in dieser Alltagsbanalität gefangen ist, ne? Und das wiederum als Freiheit empfindet, lustigerweise, ne?
Also man kann so sein, es ist vielleicht schön so zu sein, aber man sollte es nicht aufgrund irgendwelcher sozial-gesellschaftlichen Oktroyierung, dass jetzt irgendwie eine aufreizende Frisur nicht schick ist, weil natürlich der Chef natürlich auch die Frau des Angestellten kennt und so weiter, das würde dann keinen guten Eindruck machen und würde dann irgendwie zu gesellschaftlichen Ungemach führen. Und diese Künstlerin oder diese Schulfreundin von der Frau von Kurt, ist übrigens gespielt von Hanna Schigula, die dann die Ehe der Maria Braun gespielt hat. Die Hauptrolle, also die gehörte dann glaube ich über Jahre hinweg zum Stammensemble von Fassbinder und hat er glaube ich schon vorher mit ihm zusammengearbeitet und hat da auch wiederum, ich glaube die heißt in dem Film auch Hanna, also jeder spielt irgendwie mit seinem echten Vornamen in dem Film und ist in dem Film auch so diese, wie nennt man das jetzt? Nicht Amazone, aber so diese freie, unbekümmerte Frau, die das besitzt, was Kurt nicht besitzt, denn so diese Kraft zur Individualität und Eigenständigkeit, diese Kraft, sich aus den Fesseln zu befreien, auch ein sehr, sehr feministischer Einschlag des Films, dass man Frauen 1970 so die Kraft gegeben hat, so provokant aufzutreten und zu sagen, na hier, so läuft's, lieber Mann. Das war für die Zeit vielleicht schon relativ fortschrittlich. Setzte sich dann natürlich an den anderen Filmen fort. Aber ja, und wie dann in die Ehe der Maria Braun, wo dann Hanna Schigula auch wieder diese starke Frau ist, die gesellschaftlichen Aufstieg erreicht, die sich gegen Männer durchsetzen kann. Das zieht sich so ein bisschen durch, dann aber wiederum doch nicht. Das ist so dieser Bruch in die Ehe der Maria Braun. Das hat dann aber nichts im Kampf zwischen Mann und Frau zu tun, sondern eher zwischen Frau und Gesellschaft oder Staat. Dass da irgendwie Frauen der gesellschaftliche Aufstieg verwehrt bleibt aufgrund des Patriarchats. Und das ist vielleicht dann wieder so dieses Vorzeigebild, okay, eigentlich möchte Kurt Raab oder findet er das toll, bewundert das, wie diese Hanna, diese Schulfreundin so drauf ist. Aber auf der anderen Seite steht dann ja so, auf der einen Schulter ist, jo, finde ich gut, und auf der anderen Schulter ist dann so, Gesellschaft und ich brauche Ansehen und brauche Reputation und mein Chef und die Arbeit und die Kollegen und so weiter. Das sind ja dann alles so Gewichtungen, die dann letztendlich dazu führt, dass man sich in diese ja, Schablonen und in diese Rollen so reinpressen lässt. Das kennt man ja vielleicht auch noch heute. Ja. Die Gesellschaft formt einen Menschen natürlich. Und inwiefern dann ein einzelner Mensch auch vielleicht die Gesellschaft oder sie selbst zu formen in der Lage ist, das entscheidet sich dann halt immer so am Charakter. Und also Kurt Raab ist dann halt einfach dieser schüchterne, kindliche, zurückgezogene, ruhige Charakter, der auch nicht über seine Probleme reden möchte, nicht mal mit seiner Frau. Er sagt ja einfach nur, ach, Arbeit ist gerade, die Situation ist angespannt, bin ein bisschen überarbeitet. Und traut sich aber auch gar nicht, über Gefühle zu sprechen. Das ist vielleicht auch so symptomatisch für diese Zeit gewesen, dass so diese ganze Gefühlswelt und dass so diese weichen Faktoren einer Umwelt gar keine Geltung fanden. Es gab nur Geld, Freizeit, Urlaub, Auto und vielleicht irgendwie irgendwelche materiellen Güter und alles andere, wie seelische Zustände, wie ja, eben diese weichen Faktoren, wie so diese Umweltfreundlichkeit, diese Anbindung zu irgendwelchen kulturellen Festivitäten oder so dieses, ja, so diese Freuden im Leben, dass man sich glücklich fühlt, dass man sich wertgeschätzt fühlt, dass man sich aufgenommen fühlt. Das war, glaube ich, zu der Zeit, und das zeigt Fassbinder uns hier, noch gar nicht so vorrangig, sondern da zählte Leistung und erzählte eine gewisse Außenwirkung, die einfach passt oder passen muss, um daran teilhaben zu können.
Ja, zumindest in einer breiten Gesellschaft. Ne? Also man hat natürlich sowas wie Flower Power dann so um die Zeit gehabt, ne?
Stimmt,
in den USA und so diese
die 68er.
Genau, die 68er-Bewegung und so. Aber grundsätzlich ja, und das ist ganz interessant, ne? Weil das ist ja eigentlich, was du gesagt hast, ist so ein bisschen auch wiederum Irving Goffman, ne? Wir alle spielen Theater, also wir alle spielen in verschiedenen, wir alle spielen verschiedene Rollen in jeweils verschiedenen Kontexten. Nur ist es ja gerade bei Kurt Raab interessant, dass er eigentlich in keine dieser Rollen so richtig reinpassen möchte, ne? Dass er eigentlich schon diese Rollen spielen möchte eigentlich und dazugehören möchte, aber dass das mit seiner eigenen Persönlichkeit überhaupt nicht zusammenpasst. Und man muss ja auch während des Films sich irgendwie die Frage stellen, mit wessen Persönlichkeit passen diese ganzen Banalitäten überhaupt zusammen? Ne? Also wer kann das überhaupt? Also es gibt natürlich Menschen, die das vielleicht irgendwie können und so, ne? Aber ich stelle mir das als sehr langweilig im Großen und Ganzen
ist vor.
Ne? Was natürlich von Fall zu Fall entschieden werden muss. Ne? Ich will jetzt niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu führen hat. Ne? Aber es fühlt sich sehr sehr langweilig alles an. Und ich glaube, dass das dann auch eben zu dieses Nicht-Reinpassen in diese verschiedenen Kontexte zu so einer gewissen Zurückgezogenheit eben führt. Ne? Also, dass er im Prinzip dann relativ wenig redet und nach dem Motto, Hauptsache, ich sag nichts Falsches, ich schweige lieber. Ne? Und so in dieses Kindliche sich eigentlich zurückzieht. Ne? Was ja auch in einer Stelle sehr, sehr schön herausgearbeitet wird vom Film, wenn das Elterngespräch stattfindet, ne? Mit der Dame, also mit der Lehrerin von dem Sohn, sie eben sagen, ja, der ist so unkonzentriert, ne, und er passt nicht so richtig auf. Und während sie darüber redet, zoomt die Kamera ja nah ran an Herrn Raab auch währenddessen. Ne? Also man kann wirklich diese Assoziation herstellen. Eigentlich reden die gar nicht über das Kind von den beiden, sondern eigentlich reden die über Herrn Raab.
Ja, darum, ne? Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Szene, um nochmal drüber zu sprechen. Denn so im Leben eines Elternteils gehört es natürlich dazu, sich mit der buckligen Verwandtschaft zu treffen, da unangenehme Gespräche zu führen und dann vielleicht auch, so denn das Kind mal in der Schule patzt, dass man dann natürlich auch irgendwie zu irgendwelchen Lehrern zitiert wird, die einen dann sagen wollen, wie man das Kind zu erziehen hat.
Ja.
Das sind alles unglaublich in Summe gesehen unglaublich unangenehme und als lästig empfundene Situationen, die vielleicht einzeln gesehen okay sind. Es ist wichtig, sich mit seinen Verwandten ersten Grades irgendwie zu unterhalten, die einfach nicht zu missachten. Es ist wichtig, sich für das schulische Wohlsein des Kindes einzusetzen. Aber in Summe entsteht da so ein großer Aggressor, der so einen Menschen dann ganz offensichtlich auch in den Wahnsinn treibt, dass eben so eins zum anderen kommt, so diese ganzen verschiedenen, ja, diese ganzen verschiedenen Orte oder diese ganzen verschiedenen Räume, in denen man als Mensch oder in denen man als ja, Rolle eines Menschen, der da eben gewünscht ist, funktionieren muss. Also gibt ja diese Bezeichnung des Habitus, also da muss man so sein, hier so sein und für alle muss man Verständnis zeigen und allen muss man irgendwie entgegenkommen, gegenüberstehen. Und ja, das wurde gerade in der Szene mit der Lehrerin, ist auch kurzhaarig mit Brille, also diese typische Klischee-Lehrerin eigentlich, wurde da ganz, ganz gut ja, so karikiert, also wie so eine Karikatur. Und es wie so eine Herschau von Szenen, in denen Eltern einfach als Eltern, ja, denen sie sich stellen müssen, denen sie funktionieren müssen, dem sie halt auch irgendwelche Lästigkeiten erfüllen müssen. Obwohl man jetzt natürlich da sagen könnte, ja, ist ein Kind, komm hier, der ist irgendwie 8 oder 10 Jahre, brauchen wir jetzt nicht zu viel Druck machen, wenn der jetzt mal eine 4 im Diktat geschrieben hat oder mal ein bisschen kippelt, dann muss man jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, an Psychologen denken und ja, tägliche, keine Ahnung, ja, sonderpädagogische Interventionen durchführen, was dann aber im Einzelfall natürlich dann wieder gefordert wird und jeder ist ja so in seiner Sparte immer dann so Experte und versucht dann natürlich das Beste rauszuholen. Aber Eltern sind halt so an die ganzen Karren gespannt. Der eine zieht in die Richtung, der andere zieht in die Richtung. Und irgendwo zerreißt es einen dann halt. Und diese innere Zerrissenheit ist dann auch in Herrn Raab sehr zu spüren. Auch als er versucht, wenige Szenen später mit seinem Sohn Amadeus Lesen zu üben. Das macht er ganz hervorragend, ganz ruhig, ganz gewissenhaft, auch mit Herz, mit Lust, ist da dabei, sich einzusetzen. Und dann liest Amadeus so die Geschichte vor über einen Vogel, der fliegen will, aber im Käfig ist. Und dann auf einmal gerät er so wie in so einen Tagtraum und starrt einfach nur noch ins Leere. Und da wird also diese innere Zerrissenheit dann wieder einfach deutlich, dass da irgendwas bei ihm im Argen liegt und dass er wirklich gehemmt ist und dass er sich unterdrückt fühlt oder auch erdrückt durch dieses ganze gesellschaftliche Drumherum.
Ja, dass er ausbrechen will aus diesen Strukturen.
Genau,
Also ist ja die perfekte Metapher eigentlich dafür.
Genau.
Genau. Bevor wir vielleicht den Arbeitsalltag von Herrn Raab noch ein bisschen konkreter besprechen, würde ich gerne noch auf zwei Sachen eingehen, was so den privaten Alltag angeht. Also zum einen sieht man ja neben der Tatsache, dass er eigentlich vollständig überfordert ist mit dieser Rolle, auch vielleicht von einem Familienvater und so, ne, und von einem Ehemann, sieht man ja, dass es eigentlich in dieser ganzen Welt keinen wirklichen Genuss von irgendetwas gibt. Mhm. Ja? Also ich habe auch das Gefühl, das kulminiert dann in einer Szene, die man relativ zu Beginn schon sieht, nämlich wenn er mit seiner Frau auf der Couch sitzt und sich so Sex anbahnt. Mhm. So sozusagen. Ich habe jetzt irgendeine andere Bezeichnung
dafür gesehen. Vorspiel.
Ein kleines Vorspiel andeutet, genau. Ich habe das Gefühl, dass, also die trinken dabei Alkohol, ich habe aber nicht das Gefühl, dass das zum Genuss da ist, sondern eher zu so einem gewissen Abtöten von dem Alltag. Also eher so ein, wir kippen uns das jetzt rein. Und gerade Sex findet ja zwischen den beiden eigentlich überhaupt nicht statt. Also über den ganzen Film hinweg schon gar nicht. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Annäherung, die sich so andeutet, muss man ja schon fast sagen. Ne? Also es gibt dann, glaube ich, einen Kuss. Aber zu mehr kommt es dann auch nicht. Ne? Das wird relativ schnell wieder abgebrochen. Ne? Und es hat eigentlich nichts mit einem freien, befreiten oder lustvollen Sexualleben zu tun oder sowas. Ne? Und davon abgesehen, weil ich ja den Genuss jetzt eben schon beschrieben habe, es ist ja auch ein Leben, was vollkommen ohne Genuss von irgendwie besonders einer tollen Mahlzeit oder einem Glas Wein oder irgendwie Kunst oder sowas stattfindet. Ne? Wir haben ja eben diese oberflächliche Kunstbetrachtung oder Kunstrezeption dieser Gesellschaft schon so ein bisschen aufgeschlüsselt, ne? Also mit der Oper von Othello, auch mit dem Plattenladen, ne? Dass er offensichtlich auf den Text vielleicht gar nicht so sehr geachtet hat, sondern nur so diesen ja, diese Melodie so einigermaßen nachsummen kann, ja, sodass sie irgendwie draufkommen. Ne? Also es hat ja nichts irgendwie mit einer tieferen Auseinandersetzung von irgendwas zu tun. Ne? Es ist ja einfach nur so ein Nebenbei-Tingeln.
Ja, diese ganzen Genussmittel, also dieses Trinken von Alkohol oder auch das Rauchen der Zigaretten, ja, das ist ja ab einem gewissen Punkt im Film oder eigentlich schon am Anfang so ein gewisser Katalysator, um, sag ich mal, gewisse Stimmung oder gewisse Tendenzen einfach zu betäuben oder diese, sag ich mal, zu umgehen, indem halt andauernd eine Zigarette geraucht wird. Und diese ganzen Mittel, die durchaus als Genuss dienen können. Eine Zigarette kann durchaus ein Genuss sein, wenn es im Rahmen bleibt, oder auch ein Glas Wein. Aber wenn das immer und immer wieder überstrapaziert wird und immer wieder dieser Reiz, sag ich mal, missbraucht wird, dann verliert das auch ganz schnell seinen Reiz. Und ist einfach nur noch da, um sich einfach irgendwie abzulenken oder einfach um als noch so einen Zwischenschritt zu haben. So ein tiefes Luftholen ist dann halt eben mal die schnelle Zigarette, mit der man auch, sage ich mal, so 5 bis 10 Minuten irgendwie totschlagen kann, um jetzt irgendwie trotzdem irgendeine Beschäftigung zu haben und nicht einfach nur sich eingestehen zu müssen, oh, jetzt sitze ich hier und weiß gar nicht, was machen soll. So hat man immer noch, oh, jetzt trinke ich noch mal einen Schluck und jetzt rauche ich noch mal ein und dann werden wir schon weitersehen. Ja, und ich fand diese eine Szene, in die die beide da mit ihrem Bademantel sitzen, das war noch so dieser letzte Lichtblick. Da hat man noch so ein Fünkchen Hoffnung gehabt. So, eigentlich läuft's ja. Die lieben sich doch. Guck mal, die sind jetzt hier im Bademantel. Okay, ist schon ein bisschen spießig, aber der Sohnemann schläft ja auch. Da kann man da jetzt nicht...
Ich zieh auch einen Bademantel an. Voll ja, bequem.
Auch also typisch deutsch, so Bademantel. Also ich Hugh Hefner, persönlich habe kein Bademantel. Ich habe noch nie einen Bademantel gehabt. Aber vielleicht war das vor 50 Jahren auch anders. Aber da hat man gesehen, da ist noch so ein bisschen Fäusner da, so ein bisschen Lust ist noch da. Beide wissen nicht so richtig hier, sollen wir nicht? Ist das denn jetzt angebracht? Was ist, wenn uns der Chef beobachtet? So überspitzt gesagt. Und man muss halt irgendwie so zünftig bleiben. Also das zieht sich dann halt bis ins Schlafzimmer, sag ich mal, oder bis auf die Couch war es da in dem Falle, zieht sich das so durch, dass man aus dieser Rolle nicht ausbrechen kann. Dass man immer noch so einen gewissen Grad an so einer anerzogenen Etikette einfach in sich trägt und einfach da nicht ausbrechen kann. Dass man ja sagen können, komm hier, hau weg den Frottee, jetzt geht's aber los. War nicht so, aber da dachte ich noch, okay, hier, die lieben sich, die wissen, warum sie zusammen sind, die ist keine Zweckgemeinschaft. Aber das Ganze wird dann ja durch diese pessimistische, depressive Grundstimmung verliert sich einfach wieder. Es wird nicht großartig weiter thematisiert oder weiter ausgeführt, sondern man vergisst es dann einfach, indem man dann weitere Szenen sieht, seines Alltags, auch seines Berufslebens, in dem, ja, der Herr R. irgendwie sehr fehl am Platz ist. Bis auf eine Szene. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon sprechen wollen.
Also wir kommen jetzt zum Arbeitsalltag.
Können wir vielleicht können wir gerne so machen.
Ja, leg los.
Da, das war nämlich so ein, also nicht ein weiterer Lichtblick, aber so dieser kleine Strohhalm, an den sich Herr R. vielleicht noch so festgehalten hat, als er mit seinem Chef Bruderschaft trinken wollte.
Lass uns darüber gleich mal reden. wir können da gleich drüber reden. Ich habe jetzt, während du angefangen hast zu sprechen, dachte ich schon, ach so, jetzt will er schon zum, okay, alles klar. Nee, lass uns diesen Arbeitsalltag erstmal ein bisschen charakterisieren, würde ich sagen, damit wir das ein bisschen mitnehmen können. Ja, wie kann man das beschreiben? Also das sieht man auch relativ früh schon im Film, das erste Mal. Also Herr R. arbeitet als Zeichner, Architekt, sowas. Als
technischer Zeichner.
Technischer Zeichner, genau. Ingenieurbüro. Ja, genau, richtig, ja. Und er arbeitet mit mehreren Leuten da zusammen, ne? Und das ist eigentlich so ein, die Kamera zeigt das dann auch, wie die arbeiten, also wie da gezeichnet wird. Das viel Interessantere nochmal an dieser Szene sind aber wahrscheinlich die Geräusche, die so unfassbar schlimm sind, ne? Also das, man muss sagen, es gibt da eine Dame, die sich auch in diesem Raum befindet, die halt dermaßen laut auf einer Schreibmaschine tippt. Es ist wirklich krass, ne? Also man fragt sich dann während des Guckens schon, wie soll man da arbeiten und vor allem, wie soll man überhaupt arbeiten oder überhaupt noch so etwas wie Genuss an der Arbeit auch vielleicht haben, wenn man das jeden Tag hört.
Ja.
Ne?
Die Szene hatte mich tatsächlich relativ schnell auch an die Ehe der Maria Braun erinnert. Es gibt keine Filmmusik. Ich glaube, auch in die Ehe der Maria Braun gibt es keine Filmmusik. Und hier gibt es auch keine Filmmusik. Hm. Sondern aber es gibt Musik im Film, dass jetzt, sage ich mal, über einen Plattenspieler irgendwelche Musik abgespielt wird. Das gibt es auf jeden Fall. Hm. Die ist da später auch nicht für umsonst, sondern die hat dann schon irgendwie ihre Bedeutung. Zum Beispiel dann der Mordszene irgendwie, When the Night Has Come, wird dann einfach so abgeschaltet. Auch ganz bezeichnend. Aber in der Szene, die du gerade ansprichst, in diesem, ich weiß nicht, ob man es schon Großraumbüro nennen möchte, aber in diesem Büroraum, wo, sag ich mal, 3-4 Tische stehen und dann halt diese Fachkraft, die da eben schreibt an dieser Schreibmaschine und diese unerträglich lauten Schläge dieser mechanischen Schreibmaschine, dieses Klack, 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 was ja schon eigentlich wie so ein Maschinengewehr ist oder wie so Schüsse, die wirklich total laut sind. Das war die Ehe der Maria Braun zum Beispiel entweder irgendwie so gleich zum Anfang ein Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg, dieses Heulen von Bombern und so dieses Stampfen einer Lokomotive, als Hanna Schigula immer am Bahnhof stand und nach ihrem Mann suchte mit so einem Schild um den Oberkörper. Da hat man auch mal so dieses ganz laute Stampfen dieser Lok gehört und man wusste gleich, wo man ist, wo man war, was die Protagonistin da für eine Absicht hat. Und hier, warum läuft Herr Kurt, Herr Amok?
Herr Kurt Raab.
Genau. Passt es natürlich zur allgemeinen Stimmung, dass das kein schönes Arbeiten ist. Allein durch die Geräuschkulisse. Ich meine, die sitzen da alle an den Reißbrettern, relativ unpersönlich, isoliert, fragen sich mal nach einem Stift oder so. Aber während der Arbeit herrschte da eine sehr, sehr ruhige, könnte man jetzt auch positiv sagen, konzentrierte Stimmung. Jeder hat ging so seiner Aufgabe nach. Aber so diese Schreibmaschine, das hatte wirklich an die Nerven gezerrt, ja.
Ich finde sogar, dass man dieses Schreibmaschinentippen in gewisser Weise auch mit der Arbeit assoziieren könnte. Mhm. Also, dass es so ein mechanisches Arbeiten eigentlich ist, ne? Dass man so.
Wie so ein bisschen in Eraserhead?
Wie so ein bisschen in Eraserhead, ja, stimmt, tatsächlich, ja. Also, das ist wirklich, dass wir es hier eigentlich so ein bisschen mit Maschinen zu tun haben, die eigentlich arbeiten, ne? Also, dass man, also wo man direkt weiß, okay, wenn wir irgendwann mal eine weitere technische Revolution haben, dann ist das so eine Arbeit, die man durch eine Maschine ersetzen könnte, theoretisch, ne? Also nach einer gewissen Vorgabe einfach Sachen nachzuzeichnen, ne? Und das in dieser ganzen Monotonie ist das Wort, genau, danke. Komplett verstanden. Genau. Mich hat das auch an einen anderen Film erinnert, nämlich an Leben BRD von Harun Farocki. Ah, okay. Das ist eine Dokumentation. Und es ist eine Dokumentation, wo auch immer wieder der gesellschaftliche Umgang, sage ich mal, der zwischenmenschliche Umgang zwischen verschiedenen Individuen mit Maschinen gleichgesetzt wird. Und auch so ein bisschen dass das Arbeiten von Menschen immer wieder mit Maschinen assoziiert wird durch den Schnitt und durch die Montage dann im Endeffekt, ne? Also auch zum Beispiel sowas wie Erziehung. Also man sieht in Leben BRD auch so Gespräche von Lehrern mit Eltern, die auch an das erinnern, was wir hier eigentlich vorfinden. Ne? Also das ist jetzt wieder im privaten Alltag, also dieses Maschinelle, dass Kinder nach einer bestimmten Form zu funktionieren haben irgendwie. Ne? Genauso wie es diese Arbeiter hier in dem Film eigentlich zu haben müssen. Ne? Mhm. Also im Prinzip diese maschinelle Existenz, die man auf so einer, wenn man es mit Marx sagen würde, würde man sagen, entfremdeten Arbeit eigentlich hat, ne? Also im Sinne von Arbeit, wo man eigentlich nicht mehr so richtig weiß, für wen oder was mache ich das eigentlich? Also im Endeffekt, ich tue diese Arbeit nicht für mich selbst, für mein eigenes Leben, sondern ich tue es für so ein abstraktes, für so einen abstrakten Gehaltsbegriff eigentlich. Ne? Also ich erledige einfach das, was ich hier habe und bekomme dann am Ende des Tages etwas. Aber ich habe keinen unmittelbaren Nutzen, den ich persönlich sehe. Ja, das ist sowas, was man so entfremdet kann, vielleicht nennen kann.
Den Nutzen, den Kurt R. vielleicht in seiner Arbeit noch sieht. Also man hat nicht das Gefühl, dass die Arbeit ihm keinen Spaß macht. Er sitzt da sehr gewissenhaft, kommt pünktlich jeden Morgen zu seinem Arbeitsplatz. Und ist ja auch schon zu Beginn des Films in so einer gewissen Situation des Aufstiegs. Ja. Also er umschreibt das immer, er kann so eine gewisse erhöhte Position einnehmen, Es scheitert noch an so ein paar Sachen, aber die kann man wohl lösen. Hm. Und das ist aber gleichzeitig so dieser Aufstieg zur Erfolgsleiter kann aber wiederum gleichzeitig wiederum so eine Selbstgeißelung sein, indem man sich halt denkt, hier, ich will mich irgendwie verbessern und wir wollen umziehen und die Frau ist Hausfrau und erwartet jetzt schon, dass ein bisschen mehr Geld in die Kasse kommt. Das wird natürlich auch Druck auf sein. Und man muss sich dann natürlich fügen, um den gesellschaftlichen Erfolg dann irgendwie zu erreichen und man muss funktionieren und man muss dem Chef gefallen und wenn der Chef einen Witz reißt, der nicht lustig ist, dann lacht man trotzdem. Am lautesten am besten noch. Und ja, also das ist so dieses Arbeitsleben des Kurt R. Kam wahrscheinlich auch auf ganz viel, also um jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe schon gerade jetzt in meiner jüngeren Vergangenheit als Studierender in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich, also es war einmal im Logistikbetrieb und aktuell natürlich noch im Einzelhandel, und da muss ich tatsächlich feststellen, dass alle Menschen oder der Großteil der Menschen, die dort arbeiten, weil sie Geld verdienen, weil sie Geld verdienen müssen, weil sie Geld verdienen wollen, weil das wichtig ist in unserer Gesellschaft, was auch okay ist. Aber diese nächste Komponente, die da fehlt, ist einfach die Freude an der Arbeit. Wenn man dann eben fragt, warum arbeitest du hier, dann wird man nicht hören, weil es mir so Spaß macht oder weil es mich so erfüllt, sondern einfach, um Geld zu verdienen. Also da spreche ich jetzt sage ich mal, so die mittelständische Berufe, die man vielleicht so im nicht akademischen Bereich, dem man da nachgehen kann. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Studium oder ein akademischer Beruf was daran ändert an der Tatsache, aber die wenigsten Menschen arbeiten dort wirklich, weil es ihnen gefällt, sondern nur zum Broterwerb. Und das ist vielleicht auch heute noch, wie damals, eben so ein Problem, dass man arbeitet, aber mit diesem unzufriedenen Bauchgefühl, aber wiederum mit diesem getriebenen Muss, Geld zu verdienen. Und das ist vielleicht bei Kurt R. genauso, dass er vielleicht hergeht, also zur Arbeit geht und das macht und sich auch dafür einsetzt und irgendwelche lästigen Diskussionen oder lästigen Gespräche mit seinem Chef führt, weil er eben was erreichen möchte und weil die Frau Hausfrau ist und weil das Kind und neue Wohnung und bla bla bla.
Ja, also zwei Sachen dazu. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Und ich würde auch sagen, dass es diese Geräusche, die man von der Schreibmaschine kennt, dass es die im heutigen Arbeitsleben in gewisser Weise auch gibt. Also man könnte jetzt sagen, gut, Tastaturen sind nicht so laut wie so eine Schreibmaschine.
Ja, aber ja.
Aber ich meine damit eher sowas wie dieses klassische Radio, was man so auf der Arbeit hat. Also wenn man es jetzt, ich kenne das aus den Studentenjobs, die ich hatte, aber auch aus der Ausbildung, dass auch die Musik, die dort läuft, ne, und diese relativ, ja, man könnte es vielleicht, also Jan Böhmermann hatte diesen schönen Beitrag damals gemacht zur deutschen Industriemusik, zu dieser Popmusik.
Ach ja, die, ja, ne?
Genau, mit den Affen aus dem Gelsenkirchener Zoo, genau. Und das ist ja auch dann irgendwann nur noch so ein Nebengeräusch. Also das ist ja keine Auseinandersetzung mit Kunst oder sowas, ne? Oder mit einem tieferen Blick in die Lyrics, in den Text, ne? Sondern das ist ja eigentlich nur so ein, was so nebenbei so ein bisschen dudelt und irgendwann nimmst du das eigentlich gar nicht mehr wahr, ne?
Ja.
Aber trotzdem fehlt es dir irgendwie, ne? Hauptsache es dudelt so ein bisschen nebenbei her, ne?
Und diesen Modus, diese Kulturgüter zu gebrauchen, zieht sich dann aber auch ins private Leben.
Ja!
Das ist ja das Schlimme. Also wenn man das Gedudel an der Arbeit braucht, dann ist es okay, wenn man da nur mit einem halben Ohr hinhört.
Ja.
Aber dann zu Hause kann man dann doch bitte da ausbrechen. Aber das machen dann wiederum auch die wenigsten. Da ist Musik nur entweder zum Gedudel da, einfach damit irgendwie was läuft oder zur Berieselung, Netflix und Co. Nebenbei wird noch was ich gekocht, am Handy geguckt und nebenbei noch was am Laptop geschrieben.
Musik hört man zum Staubsaugen und so einen Spaß. Ne? So nebenbei machen wir die brandenburgischen Konzerte rein, wenn ich schon im Staubsaugen bin.
Also diese Verkümmerung von Kunst und dieses Radio, das habe ich natürlich auch erfahren in meinem Beruf, das läuft natürlich. Also ich habe das auch ganz gerne, bevor ich irgendwie die Kühltruhen rattern höre und irgendwelche Kompressoren und Aggregate knattern höre, habe ich dann doch auch lieber ein bisschen Musik oder irgendwie ein paar Nachrichten auf dem Ohr. dem ich mich dann aber nicht so widmen kann, wie es vielleicht gedacht ist, um jetzt, sage ich mal, diesem kulturellen Gut gebührend meine Aufmerksamkeit zu schenken. Ist auch alles okay.
Ja.
Aber dann so im Privaten, dann so diese Rückbesinnung auf den Anspruch, sich jetzt mit etwas wirklich auseinandersetzen zu wollen, der geht halt komplett dadurch, finde ich, eben flöten, durch dieses ja, durch dieses abgestumpfte, betäubte und übersättigte Gebrauchen von, ja, zum Beispiel Musik oder, also.
Das ist auch, passt ganz gut zu dem zweiten Punkt, auf dem ich da nochmal hinaus wollte, weil du hast ja schon gesagt, dass er in einer relativ guten beruflichen Position ist, dass er kurz davor ist, befördert zu werden. Aber gerade mit Blick auf den Alltag und auf diese Gespräche, die da führen und wie unerträglich das ist, fragt man sich ja, was soll eigentlich ein beruflicher Aufstieg bringen? Also klar, man hat dann irgendwie, es ist dann finanziell wahrscheinlich ein bisschen besser, aber führt das dann dazu, dass die auf einmal anfangen, regelmäßig in die Oper zu gehen, sich wirklich mit sowas auseinanderzusetzen, mit Charakteren, mit Geschichten und auch so über das eigene Leben zu reflektieren? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also es ist ja eigentlich, ist man ja trotzdem wäre man ja trotzdem gefangen in der gleichen langweiligen Alltagssoße, die dieser ganze Film darstellt, ne?
Wahrscheinlich. Es geht da, glaube ich, nochmal drum, dass man vielleicht ins Haupthaus kommen könnte von dem Ingenieurbüro, dass es nur so eine Zweigstelle ist, dass man vielleicht noch irgendwie so einen Tapetenwechsel hat und vielleicht, dass noch so die Hoffnung besteht, aus diesem ganzen Geschwurbel, aus dieser Sinnlosigkeit irgendwie auszubrechen.
Ja. Aber das ist ja auch wiederum nur eine Illusion, ne? Also du hast ja gerade gesagt, Tapetenwechsel.
Ja.
Wir haben es ja hier nur mit weißen Tapeten zu tun. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Es ist ja überall das Gleiche, wenn man hier hinschaut, ne?
Ja.
Das ist ja einfach nur, und ich finde das so toll, weil, also auf mich hat sich dann irgendwann so dieses Gefühl übertragen, ja, wir wissen, dass der Typ Amok läuft, und aber irgendwann fragen wir uns eigentlich gar nicht mehr, ja, warum macht er das überhaupt? Sondern das versteht man, glaube ich, relativ schnell. Ja. Es ist nur noch so eine Frage, ja, wann machst du es endlich? Ja. Wann beendest du das endlich? Ne?
Ja.
Und ich finde das ganz gut, da können wir gleich nochmal ein bisschen präziser auf den Kunstbegriff dieses Films vielleicht so, oder was man darüber diskutieren könnte, einzugehen. Aber so diese Übertragung dieses Gefühls, wann beendest du das alles endlich? Ne? Das ist ja wirklich, man hat ja während des Films das Gefühl, also man wird ja hier nicht unterhalten in dem Sinne. Ne?
Ja.
Es ist ja wirklich nur so ein, wann ist das endlich vorbei eigentlich? Und trotz einiger schöner filmischer Kniffe auch, beispielsweise, was ich schon gesagt habe mit diesem Elterngespräch, dass man alles das, was die Lehrerin sagt, auch auf ihn beziehen kann. Ja. Ne? Und so durch den Zoom. Oder dass eben auch andere Figuren des Films dann mal in so einen Zoom oder in Zoom reinbezogen werden. Das ist übrigens was, warum ich auch glaube, warum man dieses ganze Banale nicht nur auf Herrn R. beziehen kann, sondern auch auf andere Menschen des Films. Das wird nämlich sehr, sehr gut deutlich am Beispiel von Frau Raab, die ja dann diese gleiche Abseitsstellung einnimmt, wenn der alte Schulfreund von Herrn Raab da ist, ne? Wenn die sich dann über alte Zeiten so ein bisschen darüber reden und erstmal im Fokus sind und dann schwenkt die Kamera ja nach links und wir merken, ach, Frau R. ist ja auch da.
Ja.
Die ist auch da. Nur sitzt halt komplett im Abseits. Also ihr scheint es ja in einem gewissen Kontext, wenn ihre Freunde nicht da sind, sondern die von Herrn R., auch so zu gehen wie ihm. Ne? Nur ist sie vielleicht noch nicht an so einem Punkt, dass sie sagt, dass sie so radikal ist, dass sie sagt, okay, ich muss das hier dringend beenden. Ne? Weil es keine Alternative gibt.
Ja. Das ist dann auch nochmal so eine Szene, so da erlebt man, also auch eine der wenigen Szenen, wo man nochmal so ein gewisses Aufblühen erlebt, so dieses Rückbesinn auf die Vergangenheit, da fängt er dann auf einmal an, er fängt zu singen, zu lachen mit seinem Freund und so dieses Vergessen des Alltags oder so dieses Flüchten, dieser Eskapismus in die Vergangenheit, wo ja alles besser war, wo sich alle, wenn man sich zurückbesinnt, da fühlt sich alles immer toll an, die Erinnerungen sind super. Man fühlt sich, man bekommt so ein ganz warmes Gefühl, wenn man sich so an schöne vergangene Momente erinnert. Und kann auch mal so ein bisschen ausbrechen, aber ich glaube, so dieser Rebound ins Hier und Jetzt ist dann trotzdem nochmal umso größer. Was er dann mit dem Ende auch irgendwo korreliert. Genau. Hast du dazu noch einen Punkt auf dem?
Ich wäre sonst Plan? Jetzt zu der kleinen Kunstdiskussion rübergegangen, beziehungsweise zu dem Punkt, von dem ich glaube, was dieser Film uns über Kunst und vor allem auch über Kunstrezeption und Filmrezeption nochmal im Speziellen sagt.
Würdest du in dem Punkt nochmal auf Vergleiche zu anderen Filmen zu sprechen kommen? Hast du da noch irgendwas in petto, dass man sagt, dass man irgendwie nochmal Parallelen ziehen könnte?
Also ich habe hier eine ganze Reihe an Filmen, ja, über die ich in diesem Zusammenhang sprechen würde oder generell auch sprechen würde.
Ja.
Also du hast natürlich, ich weiß nicht, ob du vielleicht darauf kommst, aber ich stell den Film jetzt einfach mal in den Raum.
Ja.
Du hast natürlich, was so dieses Erschrecken angeht und dieses, okay, das kenne ich ja aus dem Alltag, habe ich natürlich an Gaspar Noé's Menschenfeind gedacht.
Hm? Ja. Habe ich auch dran gedacht. Liegt auch sehr nah auf jeden Fall. Trifft natürlich auch so diese pessimistische, vielleicht auch ja menschenfeindliche, wie kann man das schöner ausdrücken, wenn man Menschenfeind ist, einen nicht misogyn, sondern kein Philanthrop, Misanthrop. Da ist man, glaube ich, ein Menschenfeind. Dieses misanthropische Weltbild passt da natürlich auch sehr gut, dass da Philippe Naon auch, sage ich mal, fast in Perfektion irgendwie verkörpert, dieses französischen Wutbürgers. Auch wieder Unterschicht, Mittelschicht, auf jeden Fall irgendwie ein Angestellter, der da also als Bittsteller irgendwie Arbeit sucht und keine bekommt und naja, so in sein Leben ein bisschen in die Binsen fährt. Das stimmt, der Gedanke kam mir auch. Ich hatte auch nochmal, wenn man dann auf den Kunstbegriff zu sprechen kommt, aber ich sage den Film mal noch nicht, sondern ich bringe mal noch eine Serie ein. Hast du noch eine Serie auf deiner Liste?
Nee, ich wollte ganz kurz noch was zu Menschenfeind, eine Serie habe ich auch noch, aber ganz kurz noch was zu Menschenfeind sagen. Also man muss dazu sagen, es ist ja eine Geschichte, wo es um einen unzufriedenen Menschen geht, der aber sehr, sehr viel mit uns Zuschauern eigentlich spricht und eigentlich sehr, sehr viele Sachen ausspricht, wo man sich so ein bisschen ertappt fühlt, die teilweise absolut furchtbar sind, absolut furchtbare Gedanken, aber wo man sich vielleicht ab und zu denkt, okay, diesen Gedankengang hatte ich auch schon mal, ne? Und der Unterschied ist aber, dass ich hier eigentlich diese Menschenfeindlichkeit, dass wir die direkt von dem Protagonisten in Menschenfeind transportiert bekommen, also auch gesagt bekommen, ne? Und dass sich hier eigentlich so eine gewisse Menschenfeindlichkeit bei Warum läuft Herr Amok, so eine gewisse Menschenfeindlichkeit im Zuschauer festsetzt, dass man sich auch dann, wie ich schon gesagt habe, dann irgendwann vielleicht sagt, ich will, dass das vorbei ist und ich will, dass er es endlich tut. Ne? Mhm. Also auch mit so einem gewissen Bewusstsein natürlich dahinter, dass es sich hier nur um einen Film handelt. Ne? Ja. Also man möchte jetzt nicht, dass Menschen ermordet werden. Aber dass er endlich diesen Amoklauf, der durch den Titel schon angekündigt wird, durchführt, dass das endlich vorbei ist.
Also ich glaube, dass viele Zuschauer schon viel früher irgendwie zu dem Schritt gegriffen hätten, zu dem Herr Raab dann letztendlich kommt. Also zumindest in Gedanken. Aber da leitet einen sowohl Gaspar Noé als jetzt hier auch Fassbinder und Fengler schon einer gewissen Art und Weise darauf hin, dass jetzt, also das ist so dieses Manipulative oder auch dieses Suggestive und jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dieses Manipulative, wie kann man das noch filmwissenschaftlicher ausdrücken, wenn ein Film jemanden...
Verführerisch.
Ja, verführerisch,
ja. Ach so, Seduktion.
Genau, ja. So dieses
Seduktive.
Unterwandernde, dass man so die Denkart, die Ideologie, nenne ich es jetzt einfach mal, des Films, dass man die so aufsaugt und auch in der... so in der Filmsprache auch so drinsteckt und auch dann so mit der Figur führt und denkt und so weiter, dass man, sage ich dann mal, die Gefühlsregung ja so nachvollziehen kann. Das ist jetzt, also der Amok, klar, der steht schon von Anfang an im Raum, kommt dann aber nicht überraschend. Also klar, man wartet drauf und man hat dann auch kurz vor der Tat so ein Verständnis dafür, weil der Film halt einen so dahingehend darauf vorbereitet, dass auch der Zuschauer dazu gebracht wird, wie Kurt Raab zu fühlen und zu denken, dass es einfach nachvollziehbar ist. Es ist auch vielleicht so eine kleine Demaskierung seiner selbst, dass der Zuschauer vielleicht auch selber zu dem Schluss kommt, ach ja, das ging mir auch auf den Sack und das habe ich auch nicht gemocht. Und oh, jetzt, das finde ich ja jetzt okay, Mensch, jetzt bin ich aber irgendwie aggressiv und dann hab da schon so eine innere Wut in mir. Dass man sich vielleicht auch selber irgendwie vielleicht so ein bisschen ertappt fühlen kann. Das macht ja Gaspar Noé zum Beispiel auch ganz gerne, zum Beispiel in Irreversibel, dass man sich auch so ein bisschen ertappt fühlt. Aber hier in jedem Fall bei Fassbinder und Fengler auch.
Ich würde mal zum Kunstbegriff kommen. Also ja, erstmal zu dem, was dieser Film erstmal uns über Konsumverhalten von Kunst sagt. Mhm. Das ist auch was wir zum Großteil schon so ein bisschen haben anklingen lassen mit den Beispielen aus von der Oper und mit den Radiosendungen und dem Plattenladen und so weiter. Dass wir es hier eigentlich im Film mit einer Gesellschaft zu tun haben oder mit Menschen zu tun haben. Ich will es jetzt nicht auf den ganzen Begriff Gesellschaft ausweiten, aber mit Menschen zu tun haben, die Kunst in gewisser Weise als was rein Konsumistisches betrachten. Also wirklich überhaupt nicht als irgendwas, durch das man irgendwie neue Erkenntnisse oder sowas gewinnen kann, sondern eigentlich nur, es ist nur so ein Nebenbei-Düdeln, ne? Und das ist, glaube ich, was man in einer gegenwärtigen Filmrezeption oder auch Kunstrezeption sehr, sehr häufig auch immer noch findet, muss ich sagen, ne? Ja. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es falsch ist, Filme aus einem reinen Genuss zu gucken. Das kann man ja machen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Haltung, wie sie beispielsweise von der Mutter von Herrn Raab hier eingenommen wird, ne, dass sich das in gewisser Weise auch auf die Rezeption von Filmen, um es mal konkret jetzt zu nennen, von Filmen ausgeweitet hat, die offensichtlich auch Kunst sein wollen und die offensichtlich in einem metaphorischen Sinne verstanden werden wollen. Mhm. Also ich glaube, dass beispielsweise die Rezeption von so einem Film wie, ich frage mich, wie ein heutiges Massenpublikum von Filmen sowas wie Santa Sangre überhaupt betrachten möchte, ja, ne? Oder sowas wie Der Leuchtturm, ne? Also vielleicht noch maximal, dass man dann im Endeffekt das sagen kann, was die Mutter im Film sagen kann. Robert Pattinson und Willem Dafoe haben echt gut gespielt, ne? Und sowas, ne? Aber dass es wirklich in eine tiefere Erkenntnis reingeht, ja, ne? Und dass man sich wirklich Gedanken macht, oder über sowas wie Parasite, ja, was mich sehr überrascht hat, dass der Film so erfolgreich war im Nachhinein immer noch, ne?
Das ist dann vielleicht auch die Kunst des Films, sowohl für die einen als auch für die anderen zu funktionieren.
Ja.
Bei Santa Sangre finde ich für ein allgemeines, für ein Massenpublikum keinerlei irgendwie Konnektoren, dass man sagen könnte, hier, du kannst den Film gut gucken, aber du, der sich für Film interessiert, kann den natürlich auch gut gucken.
Ja, genau.
Das findet man bei Parasite wahrscheinlich, ja.
Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, Santa Sangre habe ich jetzt zwar nur Ausschnitte gesehen, ich habe den Film nicht komplett gesehen. Ach so. Du kannst ihn durchaus, ich habe jetzt schon kurz Angst gehabt, dass der Film jetzt hier da ist. Aber trotzdem sind das schon Bilder und Szenen, wo ich mir dachte, wer will das mit so einem konsumistischen Blick auf Filme checken? Mhm. Und es ist, dieser Blick richtet sich ja oftmals dann auch aufs Narrativ, ne? Also ja, das ist sowas wie Tenet, der offensichtlich überhaupt nicht als narrativer Film funktionieren will, sondern nur als Aneinanderreihung von Eindrücken, dass man dort auch in der öffentlichen Kritik, nicht nur unter Filmfans oder sowas, sondern auch in der professionellen Filmkritik sich so derart auf die Unverständlichkeiten des Narrativs des Films stürzt, das sorgt bei mir für große Verwunderung.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass da auch so eine gewisse Verirrung stattgefunden hat, im Sinne von, wie Film auch als Narrativ zu funktionieren hat oder Serie. Ich habe das jetzt gemerkt, weil ich habe mir die letzten Tage auf Anraten von vielen guten Freunden die Serie Mandalorian angeguckt. Mhm. Die erste Staffel zumindest.
Ja.
Das ist teilweise mit der größte Mist, den ich die letzten Jahre gesehen habe, wirklich. Also ich fand die letzten zwei Folgen ganz gut, aber zwischenzeitlich war das nicht nur auf einer metaphorischen Ebene super schwach, es war aber auch erzählerisch so schlecht herbeigeschrieben, teilweise, dass ich mich frage, wie kann man das als ein Filmzuschauer, der sich selbst nur für sowas interessiert, überhaupt gut finden? Also wirklich Szenen, wo ich mir dachte, da sind jetzt Handlungen, sowas von, also beispielsweise, es gibt da so eine Szene, wo sich ein Konflikt anbahnt und einer der Typen ist aber so, obwohl er sich in einer recht komfortablen Situation befindet, ist so auf Krawall gebürstet und sorgt dann für einen explodierenden Konflikt, dass ich mich frage, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ne? Also das ist jetzt keine Serie, die wirklich sich konzentriert auf das Herstellen von besonders schönen metaphorischen Bildern oder sowas. Es ist eine Serie, die sich aufs Narrativ konzentriert, ne? Und ich frage mich, wie sowas erfolgreich sein kann. Ich glaube, es hat nur was damit zu tun, dass man sich in so einem Fall einfach nur noch auf die Marke Star Wars konzentriert und hofft, dass man durch die sehr gemischt aufgenommenen Filme der letzten Jahre irgendwas Besseres erhofft oder darin irgendwas Besseres, einfach was anderes sieht, was nicht sonst wie Star Wars ist.
Ja.
Schon auch auf einer ästhetischen Ebene, aber das ist trotzdem nichts Beeindruckendes, wo man jetzt sagt, das orientiert sich jetzt so weit weg vom gängigen Blockbuster-Kino oder so, ne?
Schwierig, also das ist für mich schon fast so eine Art Klassenkampf zwischen den ganz, ich nenne es einfach mal ganz normalen Filmkonsumenten, die Film schauen, um unterhalten zu werden, die einen visuellen und vielleicht auch oder einen audiovisuellen Reiz erfahren wollen, die unterhalten werden möchten, die Emotionen haben möchten, auf einer ganz, wir nennen das einfach profanen Ebene, weil wir so auf unserem Elfenbeinturm herabschauen.
Mag sein.
Die Entwicklung sollte meiner Meinung nach aber weder zum einen noch zum anderen schlagen, sondern so dieser Mittelweg, dass es für die einen das gibt und für die anderen das gibt. Ich würde es sehr bedauerlich finden. Und vielleicht schlägt auch das Tacho gerade so in die Richtung des filmischen Massenkonsums, dass vielleicht Genrefilme, dass Autorenfilme, dass ja spezielle Themen, dass tabuisierte Themen, dass gesellschaftskritische Themen gerade nicht so gefördert werden, gerade nicht so gefragt sind, gerade nicht so wahrgenommen werden, dass eine sehr artifizielle Sorte von Film immer sehr klein bleibt und nicht so in dieses kollektive einerlei aufgenommen wird, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Jurassic World Dominion, der wahrscheinlich wieder von Millionen, Milliarden von Menschen geschaut werden wird, weil es einfach ja eine Marke ist, ein Franchise ist, das nach bestem kapitalistischen Wissen und Gewissen irgendwie an den Mann gebracht wird, wo es Teller von gibt, wo es Müsli-Schüsseln von gibt, wo es T-Shirts von gibt, was einfach so dieses Brot und Spiele, was halt einfach so, so der Masse so gegeben wird, nachdem sie lechzt, um, sage ich mal, natürlich dann auch einen Gewinn draus zu generieren. Aber das finde ich voll okay. Also ich möchte jetzt niemanden aufoktroyieren, zu sagen, okay, hier, du schaust Film, also beschäftige dich bitte auf einem quasi wissenschaftlichen Level damit, wenn du Filme schauen möchtest. Also es muss halt das und das geben. Und klar gibt es dann sowas wie The Mandalorian, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Also dieses ganze Star Wars Universum, das ist, ich habe die Star Wars Filme, glaube ich, alle bis auf einmal gesehen. Sonst weder Comics, weder Serien, noch irgendwelche Trickverfilmungen geschaut. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass natürlich da so ein gewisser Fanservice bedient wird. Ich glaube, die Serie ist halt von Disney, ne, hat Disney produziert, ist, sag ich mal, so auch so das Zugpferd von Disney Plus und da soll natürlich viel Asche mit generiert werden. Und das schafft man natürlich am besten, indem man die Fangemeinschaft abholt. Und die Fangemeinschaft besteht nun mal nicht aus Filmkritikern und Filmwissenschaftlern, sondern aus irgendwelchen Menschen, die sich nicht näher mit dem Thema Film beschäftigen, das einfach wirklich als Konsumgut nutzen, wie es aber auch herangetragen wird. Also es wird ja, sage ich mal, als bloßer Massenkonsum hingehalten und der Konsument greift dann halt zu, der sagt nicht, oh nee, das möchte ich jetzt aber nicht, hier Disney Plus boykottiere ich, ist alles nur für mich hier Geldmacherei und Fanservice, bla bla bla. Sondern er sagt dann, na gut, wenn du mir das schon bietest, sieht ganz nett aus, Trailer war cool, coole Musik hat geknallt, irgendwie haben wir noch einen kleinen Yoda und das ist noch ganz niedlich und da guckt auch die Freundin gerne mit, wenn der Yoda dabei ist. Das ist schon ganz schlau gemacht und mag seinen Unterhaltungswert haben. Aber wenn man sich natürlich jetzt wirklich tiefgreifend mit Filmen auseinandersetzt, wenn man wöchentlich mehrere Filme schaut, wenn man darüber liest, wenn man darüber spricht, wenn man darüber schreibt, kann man das nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise bewerten, aber das ist jetzt schon wieder so diese erlauchte Draufsicht auf so dieses Volk, auf diesen Pöbel Filme verhunzt.
Ja, so. Kulturpessimismus. Ja. Genau. Ja. Mir geht es auch eher darum, dass man, dass ich eigentlich eher das Gefühl habe, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gesellschafts- und vor allem auch spezifisch kapitalismuskritische Filme, dass es die im Kino zu sehen gab. Ne? Also wenn man sich, Parasite macht das ja ganz klar deutlich durch die Bildsprache oben und unten. Ne? Auch so Filme wie The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese oder The Big Short von Adam McKay, das sind aber alles Filme, die nicht so rezipiert werden, wie ich glaube, dass die Regisseure wollen, dass sie rezipiert werden. Ne? Also ich glaube, dass diese Regisseure in gewisser Weise auch eine relativ konventionelle Bildsprache teilweise wählen, weil sie hoffen, dadurch ein Massenpublikum zu erreichen mit diesen Filmen. Ne? Und eben die Leute zum Nachdenken über gewisse Prozesse bringen wollen. Und das funktioniert in gewisser Hinsicht auch. Also das ist auf jeden Fall, dass man das schon registriert, glaube ich, ne? Dass es hier um eine gewisse Kritik an ja. Systemen oder so geht. Aber ich glaube, dass man sich dann oder dass das eher so eine Funktion ist, die man im Kapitalismus findet, dass Kapitalismuskritik selbst zum Teil des Kapitalismus wird. Also, dass man im Endeffekt sagt, okay, wir finden das jetzt mal kurz schade, was man hier sieht, ja. ne, und wir finden das irgendwie schlimm, aber das war's dann auch wieder und dann fahren wir einfach mit unserem Leben fort, im ja. Endeffekt, ne? Also, dass keine tiefere Auseinandersetzung mit diesen Themen besteht. Und das finde ich ein bisschen schade. Also es kann ja, ich habe ja überhaupt nichts, also ich habe schon was dagegen, aber ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn man sich sowas wie, ja, um jetzt das Paradebeispiel einfach zu nehmen, sowas wie Avengers oder sowas anguckt.
Oder
ne?
Til Schweiger Filme.
Oder Til Schweiger Filme, ja, und da so ein bisschen seinen Spaß hat, ne? Das ist ja alles vollkommen okay, ne? Aber dass dieser Blick für Filmsprache in gewisser Weise auch und für auch so einen gewissen, für so ein Bewusstsein, dass auch jede Szene in einem Film von einem Regisseur spezifisch hergestellt wurde und dass da drin, dass in allem theoretischen Aussage steckt, ne? Dass das so ein bisschen verloren geht, das finde ich halt schade, weil dadurch auch so dieses agitatorische Potenzial, um es mal so zu nennen, von Filmen verloren geht in gewisser Weise. Ne?
Ja, das ist, also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ein schwieriges Thema, inwiefern man jetzt auf andere Menschen einwirkt, in wie sie ihren Film zu schauen haben und dass sie sich danach noch bitte mit dem Thema auseinandersetzen sollen und kritisch damit umgehen sollen und jetzt aus The Wolf of Wall Street bitte nicht nur die Szenen als Meme rausschneiden, in denen Leonardo DiCaprio nackt irgendwo rumspringt, sondern auch wirklich die Aussage irgendwie zu wertschätzen.
Ja.
Das, ja, schwierig. Also ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen unsere Filter so in uns, die uns sagen, oh, das ist gut, das ist schlecht.
Ja,
aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt so versucht, das objektiv zu betrachten, so da gibt es die einen, da gibt es die anderen. Und solange dies gibt, läuft es eigentlich.
Ja, das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem also bei mir jetzt persönlich mit dem universitären Hintergrund zu tun gehabt, ne? Dass ich mich da halt sehr viel mit Kunst und mit Film beschäftigt habe und da eben auch in gewisser Weise Theorien dazu gelesen habe im Sinne von, was ist Kunst eigentlich? Also, dass Kunst im Endeffekt eigentlich in unserer Gesellschaft vorhanden ist, dadurch, dass wir so eine gewisse dass sie eine Funktion der Kritik eigentlich hat, ne? Eine Funktion des Hinterfragens und so, ne? Und eben das Aufdeckens von Ideologie, wenn man das so möchte, ne? Wenn man auch so ein bisschen auf die Filmkritikbegriff von Siegfried Krakauer zurückgeht. Und auf der anderen Seite sieht man dann eben, dass gerade in solchen Filmen, die eben für den Mainstream konzipiert sind, ne, eben auch diese Spielberg-Filme, die man dann sehr, sehr oft hatte, ne, wo man weiß, okay, die wurden für ein Massenpublikum konzipiert und man will aber da auch, dass alle reingehen, ne, dass die Eltern noch mit ihren Kindern reingehen und dann machen wir einen schönen Familienfilm aus Jurassic Park oder sowas, ne, oder jetzt aus diesen Avengers-Filmen, die ja auch dann immer von Familie sprechen und so weiter und so fort.
Oder auch jetzt ganz aktuell Kong vs. Godzilla.
Ja.
King Kong, also das ist ja auch wieder so dieses Kulminieren und so diese Supernova zweier Universen, dass man die nochmal zusammenbringt und zur Ekstase führt, um dann nochmal alle mit ins Boot zu holen.
Ja.
Also ich meine,
genau,
man kann es verstehen, die derzeitige Lage ist für die Filmindustrie sehr, 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 sehr schwer. Aber ja, es ist dann halt wirklich so ein Ausschlachten von so eine Gewinnmaximierung, die halt damit einhergeht, dass natürlich durch Konventionalitäten, durch so Einfachheiten möglichst viele angesprochen werden. Von 12 bis sage ich mal 1200 sollen irgendwie sich alle mit dem Film irgendwie identifizieren können.
Und
Und
zugleich habe ich gerade bei so einem großen Konzern wie Disney auch immer das Gefühl, dass teilweise Ideologien, die auch Konzernen generell dienen und damit auch selber Disney auch in den Filmen immer relativ schön verpackt werden. Also so ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat und so weiter und so fort. Ja. Das fand ich bei Mandalorian unfassbar ekelhaft. Wie man da teilweise überhaupt nichts beigetragen hat mit einigen Dialogzeilen zum gegenwärtigen Geschehen, sondern nur so ein gewisses Misstrauen von, ja, damals das Imperium, das war echt schlimm, aber ich habe jetzt auch, wollte mich der Republik anschließen, aber ja, die, mit denen konnte ich auch nichts anfangen, deswegen nehme ich jetzt mein Schicksal selbst in die Hand und so, ne, diese neoliberale Ideologie, die man dort findet. Das fand ich teilweise echt schlimm. Und dann kombiniert noch mit diesen teils furchtbaren Drehbüchern, ne? Keine Frage, diese Serie hat auch ihre guten Seiten und ihre guten Elemente und so. Und auch so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das ist echt schön gelöst. Aber
ich fand es optisch immer sehr ansprechend.
Was meinen wir jetzt? Mandalorian?
Einfach nur so von der visuellen Aufbereitung. Also würdest du da sagen, das ist schick gemacht, das ist hochwertig, das ist...
Es ist anders gemacht. Also man bedient sich halt gewissen typischen, ja, genremäßigen Einstellungen aus verschiedenen... Okay. Genren. Also Western ist da zum Beispiel ein sehr, sehr großes Thema oder Gangsterfilm-Elemente hat man da auch. Aber das ist alles nichts besonders Neues. Es ist halt das, was man schon kennt, halt in Star Wars einprogrammiert. Mhm. Ne? Es ist aber nichts, wo ich, also es gab keinen einzigen Moment, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt wirklich visuell atemberaubend, toll, beeindruckend. Ja. Oder dass ich das zumindest in einer gewissen Form schätzen konnte. Ja, das klingt jetzt sehr schlimm.
Also ich warte drauf, wenn irgendwann mal in 10, 20 Jahren King Kong, Godzilla und die Avengers auf einem Schlachtfeld stehen.
Ja.
Dann haben wir, glaube ich, die absolute Blüte erreicht.
Ja. Um das Ganze mal so ein bisschen abzurunden vielleicht. Ja. Ne? Außer du wolltest jetzt noch was komplett Konkretes sagen.
Ich habe noch so einen relativ abstrusen Vergleich, wo wir gerade mal bei Filmen sind und so weiter. Und versucht haben mal unseren vier vorliegenden Film.
Lass mal zu dem Filmvergleich gleich kommen. Alles klar. Ich wollte noch was kurz sagen, was damit noch zusammenhängt, schnell. Und deswegen finde ich nämlich, wegen all dem, was ich gerade gesagt habe, finde ich nämlich diesen Film, Warum läuft der Amok, so großartig. Mhm. Weil das ein Film ist, der eigentlich Kunst in diesem Sinne ist, obwohl er eigentlich so einen sehr dokumentarischen Stil hat. Mhm. Also dieser Film ist ja wirklich nicht dazu da, dass er genossen werden kann und einfach so wegkonsumiert werden kann, so wie das die Charaktere im Film mit der Kunst tun, sondern dieser Film ist eigentlich ein relativ dokumentarischer Blick auf eine Gesellschaft, durch die wir dann allerdings so schnell ein Bewusstsein dafür bekommen, wie absurd und wie langweilig und banal das ist, dass es eigentlich schon eine agitatorische Wirkung wiederum entfalten kann, dass wir über unsere eigenen Leben wiederum reflektieren. Das ist eigentlich das, warum ich diesen Film heute ausgewählt habe.
Auf jeden Fall. Das geht mir bei nicht vielen Filmen so, aber bei dem geht es mir auch so. Hm. Und das ist immer noch so ein bisschen so dieses Suchen. Jetzt kennt man schon relativ viele Filme und so dieses Suchen nach Filmen, die auf einen noch irgendwie einen Effekt haben können. Hm. Und der Film hatte nochmal einen Effekt. Nicht, weil er jetzt irgendwie die Grenzen austestete, sondern einfach, weil er nochmal es geschafft hat, durch diesen ganzen Stil eine Stimmungslage zu kommen. In der man durchaus nochmal auf eine andere Art und Weise sein eigenes Sein reflektieren konnte. Hm. Im Vergleich, also in Ermangelung natürlich dann dieser fehlenden Empathie und dieser maroden und morbiden Gesellschaft, die eigentlich nichts zu bieten hat, außer irgendwelche latenten Aggressionen und irgendwelche Phrasen und Floskeln und bla bla bla.
Jetzt bin ich fertig.
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und genau das war ja auch die Mission des neuen deutschen Films, glaube ich. Mhm. Der dann ja irgendwann abgelöst wurde in den 80ern und dann aber nochmal aufblühte in der Berliner Schule.
Ja.
Und das verlor sich dann aber auch wieder, dadurch, dass dann, was weiß ich, dann Spielberg auch zu den Blockbustern gegangen ist. Nicht Spielberg, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Warte mal, es waren... Roland Emmerich.
Ah.
So. Also auch ein deutscher Regisseur, der wahrscheinlich, also ich glaube, er hat vorher auch eher mit Nicht-Blockbustern was zu tun gehabt, ist dann aber auch rübergewandert. Und da, so Anfang der 90er, kam dann ja so langsam dieses Lechzen nach den Blockbustern. Ich glaube auch Wolfgang Petersen. Oder Wolfgang Petersen kann man auch natürlich sagen.
Ja, die sind eigentlich so ein bisschen in dieses ganze Blockbuster-Ding mit eingestiegen, ne? Was sich in Hollywood dann nach New Hollywood dann etabliert hat, ne? Ja. Also New Hollywood war wirklich noch dieses, eigentlich noch so ein bisschen keine wirkliche Künstlerbewegung, aber eine Bewegung, die gesagt hat, okay, wir machen jetzt was anders und wir richten unseren Blick eher auf einzelne Schicksale, auf Charaktere, ne? Die aber dann wiederum auch repräsentativ für gewisse Gesellschaftsteile stehen können, so wie in Taxi Driver oder so, ne?
Ja.
Wo dann auch so eine gewisse Wut sich artikuliert. Und das ist ja auch so ein Grund dafür, warum wir ja im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr so diesen tollen Rant von Martin Scorsese über die Marvel-Filme hatten, ne? Mhm. Weil er eben auch die Befürchtung hat, dass das alles so ein bisschen verloren geht. Ne?
Ja.
Also diese, auch wenn man sagen könnte, dass es jetzt vielleicht wieder ein Stück weit wiederkehrt in Hollywood.
Also da wäre auch deine Kritik auf jeden Fall berechtigt, wenn dem wirklich so ist, dass jetzt mal so, sag ich mal, die Seite der Filmliebhaber und der Filmkritiker und Filmwissenschaftler und Filmfans, wenn die so langsam abgedrängt werden würde aus den Kinos, was ja derzeit mit Robert Eggers und so weiter und Bong Joon-ho vielleicht so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, dass man vielleicht das eine mit dem anderen vereinbaren kann, also intensive Filmbeschäftigung mit ganz banalem Genuss.
Man muss dazu sagen, ich habe eigentlich die noch größere Hoffnung bei so Filmen wie Joker oder Logan. Weil das, ich mag die beiden Filme jetzt nicht so besonders, aber es ist zumindest ein Zeichen für eine Entwicklung, weil eigentlich ist es bei Genrezyklen immer so, dass man immer recht festgefahrene Genrestrukturen hat, die dann irgendwann ironisiert werden. Ja. Also jetzt, um es mal anhand von Superheldenfilmen so ganz deutlich zu beleuchten, man hat erst diese festen Superhelden, wie was Anfang der 2000er mit X-Men oder mit... Gut, Unbreakable ist jetzt nochmal was anderes, aber auch mit den Marvel-Filmen, das ging 2008 los und da war noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Die Spider-Man-Filme von Sam Raimi, genau, hatte. Und dann gibt es so eine gewisse Ironisierung, man macht sich drüber lustig mit so Filmen wie Superhero-Movie oder mit Deadpool, ne, auch ganz deutlich. Und dann verändern sich Genre in so eine gewisse andere Richtung und greifen teilweise auf Elemente aus der Vergangenheit wieder zurück und versuchen wieder was Neues zu kreieren. Und das macht Joker mit dem Rückgriff auf New Hollywood. Und das macht Logan beispielsweise auch ganz klar mit dem Rückgriff auf den Western. Das macht eigentlich auch Mandalorian mit Rückgriff auf den Western, aber ich finde halt, das ist hier irgendwie grandios gescheitert.
Okay.
Mal davon abgesehen.
Ja. Entschuldigung. Ja, da kann man jetzt ja vielleicht nochmal festhalten, dass Fassbinder und die ganzen deutschen Regisseure, die ja heute in Vergessenheit geraten sind, dass die ja eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg waren, der heute gar nicht mehr existent ist.
Ja.
Also dieses Postmoderne aus Sicht von Fassbinder und Co. ist ja gar nicht mehr da, dass da irgendwas verarbeitet wurde. Wenn man sich die heutige Filmlandschaft ansieht, der Filme, die in die Kinos kommen, die, sage ich mal, durch Millionen von Euros gefördert werden. Die gehen ja zu einem großen, großen Prozentsatz nicht in die Richtung, in die vielleicht in Fassbinder oder in Wim Wenders gegangen ist.
Das stimmt. Aber ich würde sagen, das gibt's heute auch noch, aber es ist halt...
Gibt's noch, ja.
Es ist halt weitestgehend in der breiten Masse zumindest unbekannt.
Genau,
ne?
Ja.
Also man kann sich zum Beispiel so ein Beispiel anschauen wie Victoria von Sebastian Schipper. Aber da muss man auch sagen, der musste auch erstmal einen 2 Stunden One-Take drehen, damit der Film in der breiten Masse Beachtung gefunden hat und sogar über deutsche Grenzen hinaus, ne? Aber auch so Filme von Christian Petzold, dann ist der ein oder andere gute Tatort auch durchaus mal dabei, ne? Oder so ein Maren Ade ist eine sehr tolle deutsche Regisseurin, Toni Erdmann hat die gedreht, ne, zum Beispiel. Also da gibt's schon Sachen, ne? Aber es hat nicht mehr so diese Massenwirkung, die vielleicht ein Fassbinder hatte.
Also man hört ja jetzt, sage ich mal, in den Medien nichts von irgendwelchen diesbezüglichen Autorenfilmen oder irgendwelchen deutschen Genrefilmen, die ja quasi existent sind in der breiten Öffentlichkeit. Genau, insofern sind diese Epochen oder diese Strömungen oder diese Kollektive an den damaligen Regisseuren natürlich umso wertvoller und wert darüber zu reden. Also deswegen kann ich eigentlich gar nicht genug wertschätzen, dass du jetzt mal einen Fassbinder-Film genommen hast. Das ist eigentlich so auch für mich jetzt nochmal so eine Initialzündung gewesen, nachdem ich mich näher mit dem Film damit beschäftigt habe und dieser ganzen Thematik drumherum und diesen ganzen Entstehungszeiträumen und diesen ganzen Stimmungen und diesen ganzen Mentalitäten, die bei diesen ganzen Künstlern herrschten, dem nochmal so ein bisschen nachzugehen, weil da durchaus Substanz steckte. Also gute deutsche Filme hörten also nicht beim deutschen Expressionismus auf irgendwie 1920, sondern gingen tatsächlich noch bis, sage ich mal, 1980 weiter. Und 1980 gar nicht mal so lange her, und ist aber trotzdem irgendwie in Vergessenheit geraten. Also wenn man sich nicht intensiv mit Filmen beschäftigt, wird man nur schwer über diese Filme stolpern, beziehungsweise die Filme gegenüber anderen Filmen auswählen.
Man muss an der Stelle sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig irgendwie, weil gerade wenn man sich intensiv mit Filmen beschäftigt und mit Filmgeschichte, dann bekommt man natürlich meistens nur die Spitzen mit. Ne? Mhm. Also ich glaube auch, dass die Leute in 30 Jahren über keinen einzigen Matthias Schweighöfer-Film noch so exzessiv reden werden, wie vielleicht über Victoria tatsächlich. Zumindest in einem vielleicht akademischen oder so ein bisschen einem Filmliebhaber-Kontext oder so. Ne?
Ja.
Also das ist immer so ein bisschen, also da ist auch viel Mist dabei gewesen, will ich damit sagen. In 50er und 60er Jahren schon. Ich hatte auch mal ein Seminar über Nachkriegskino, wo teilweise Filme dabei waren, die schon ideologisch so problematisch waren, die allerdings ästhetisch eigentlich immer relativ gut am Start waren, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema.
So, dann hätten wir eigentlich den ernsten Teil, also ich wäre mit meinem ernsten Teil vorbei und hätte jetzt einfach noch so ein Gespinst zu unserem vorliegenden Film.
Ja, leg mal los. Du hast einen Filmvergleich, ne?
Ja. Also, mich wundert es eigentlich. Du hast den Film ja zusammen mit unserem Kumpel Yannick geschaut. Und der ist...
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. der ist nämlich, ich sage jetzt mal einfach, Fan einer Serie. Du kennst die Serie sehr, sehr gut. Ich kenne die Serie sehr, sehr gut. Und die habe ich hier auf eine ganz andere Art und Weise.
Okay, ich weiß, was jetzt kommt.
Hau raus.
Stromberg.
Genau, also... so manche Szenen, also mir kam so vor, als ob manche Kameraeinstellungen, wenn mir irgendwie so eine Tür aufgeht, jemand reinplatzt, schnell was sagt im Büro. Also ich kenne die Serie, Stromberg, die Serie wirklich gut. Ich habe die bestimmt 6-mal von hinten bis vorne gesehen, plus dem Spielfilm. Ja, und ich habe da sehr, sehr viele Parallelen entdeckt. Sowohl Fassbinder und Fengler, als auch Husmann, ich glaube, so hieß der Regisseur, der die Serie gemacht hat, und Arne Feldhusen, der den Film gemacht hat, die greifen auf dieselben Vorräte an Motiven zu eines mittelständischen Arbeiterlebens oder eines Angestelltenlebens. Die Arbeit spielt eine große Rolle, man ist mit seinen Kollegen irgendwie immer im Zwiegespräch, man bekommt gar nicht so viel von zu Hause mit, man nimmt die Arbeit mit nach Hause, es gibt eigentlich nur noch die Arbeit. Das wird da parodiert in Stromberg, persifliert, wird in einem lustigen Kontext, genauso wie in Loriot, könnte man auch sagen, auch mal sehr, sehr gesellschaftskritisch, aber in einem sehr, sehr lustigen Kontext. Und hier eben in diesem wirklich sehr, sehr pessimistischen. Aber diese Parallelen zwischen unserem Film und Stromberg waren für mich frappiert, erschreckend. Also es war wirklich für mich relativ groß und eindeutig, nur eben die Stimmungslage eine komplett andere. Ja. Obwohl der Stromberg eigentlich sich Anleihen nimmt aus The Office, aus
dem
US-amerikanischen.
Das ist ein Remake im Prinzip.
Genau. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ich das nicht irgendwo bestätigt gefunden habe, weil ich das dann doch so ähnlich finde, dass da auch relativ, oder dass viel Warum läuft Herr Amok in Stromberg der Serie steckt, hatte mich so ein bisschen daran erinnert, da Stromberg ja auch so dieser Charakter ist, der auch nicht irgendwie so richtig passt, aber alles für die Arbeit tut und in diese Rollen geht, aber dann nicht so richtig zu Potte kommt und sich irgendwelche Fettnäpfchen stellt, aber dann immer wieder hinfällt. Das endet da ja auch in Depression, wird ja auch angesprochen, zum Beispiel da bei Berthold Heisterkamp, also Ernie, Bjarne Mädel, ist ja auch da so ein bisschen so dieser Opfertyp, der alles... lustig gespielt, man lacht darüber, man findet es toll, kann sich aber selber dabei so ein bisschen wiederum ertappen, so in diesem banalen Geschehen und auch so dieser Dokumentarstil, dass da irgendwie so eine Handkamera mitkommt und die hatten auch am Set von Stromberg, glaube ich, immer nur eine Kamera und mussten mit einer Kamera drehen und das war hier ja ähnlich. Ja, den Vergleich, den musste ich jetzt mal noch bringen, weil ich da wirklich große, große Ähnlichkeiten entdeckt habe.
Ja. Absolut, ja. Man könnte vielleicht dazu sagen, dass du hast es auch schon angeklungen, dass der Ton natürlich ein ganz anderer ist. Klar, es ist eine Comedy-Serie, ne?
Klar.
Und dass die Serie im Prinzip auch ein bisschen optimistischer stimmt auf die Begebenheiten im Arbeitsleben, ne? Also sie stimmt schon so eher auf diesen Punkt ein, also ist jetzt dünnes Eis, auf was ich mich begebe, weil ich habe die Serie nur einmal gesehen. Aber dass es schon irgendwie eine Lösung für diese Probleme in gewisser Weise gibt. Ne? Also dass es Dieser Film, die Serie betont auch viel, viel eher die individuellen Eigenschaften der einzelnen Personen. Ne? Also es geht hier nicht um so eine Darstellung von, eigentlich sind die alle gleich und alle reden die nur über den gleichen banalen Scheiß, ne? Sondern es gibt schon so dieses, dass dieses Unglück auch in gewisser Weise artikuliert wird von einzelnen Personen und dass die dann auch miteinander darüber reden teilweise, ne? Und dass es da so einen Auseinandersetzungsprozess gibt und dass man sagt, ja, es ist doch nicht alles schlimm und du hast dann die Probleme im Privaten vielleicht, ja, ne, mit ja. irgendwelchen Liebschaften und so, aber kein Problem, wir kriegen das hin. Also eigentlich ist ja die Kollegschaft da auch so eine kleine Art Familie, die sich da Woche für Woche zusammenfindet, ne?
Genau, also ist auf jeden Fall positiver, eine sonnigere Stimmung. Man kann auch so ein bisschen am Privatleben und so an dieser Psychologisierung eher teilhaben als an Fassbinders und Fenglers Film. Aber so an sich, so diese Probleme, diese alltäglichen Herausforderungen, denen man sich als arbeitender Mensch irgendwie stellen muss, das heißt jetzt irgendwelche Gespräche mit dem Chef, Gespräche mit Kollegen, Probleme aller Welt, die sich sowohl in den Job mit hineintragen, als auch in das private Leben danach. Das ist da schon relativ ähnlich, ja. Und dass dieser Beruf, dieser Job also allumgreifend ist, dass man eigentlich nur immer gedanklich im Job ist. Also da ist der Stromberg, sage ich mal, so dieses Paradebeispiel, der ja wirklich alles nur für den Job tut. Und alles nur, zwar nichts auf die Kette bekommt, aber ist immer beim Job und Job und Job und hier und hier und da. Fand ich mal ganz interessant.
Ja, ist ein schöner Vergleich, auf jeden Fall. Sehe ich ähnlich, ja. Ich wollte auch noch ein paar Filmempfehlungen geben, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen will auch, oder mit den Themen. Zum einen kann ich da immer die Filme von Ingmar Bergman empfehlen, die teilweise auch eine sehr spießbürgerliche Gesellschaft sehr schön aufbrechen und das aber auch auf eine gewisse Ernsthaftigkeit tun. Und gerade in seinen Filmen in den 70er Jahren kommt da auch kein durchgezogener, aber zumindest so ein punktuell eingesetzter Dokumentarstil durchaus rein. Das ist sehr, sehr toll gemacht. Also du musst dir keine Sorge machen, du kriegst genug Filme von Ingmar Bergman, auch eh sowieso im Rahmen dieses Podcasts, weil das einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist. Und zum anderen würde ich, warum läuft Herr Amok? Durch diese ganze Trostlosigkeit und dieses einfach nur wegkonsumieren von Kunst und so und vom Alltag, eigentlich so ein Hineinleben, so ein Wegvegetieren, ne? Als so eine Art Dystopie des Alltagslebens eigentlich begreifen. Und eine Utopie ist in gewisser Weise ein Film, den wir schon besprochen haben, und zwar Call Me By Your Name. Eigentlich so eine Welt, die voll des Genusses ist, voll der freien sexuellen Entfaltung, der freien Entfaltung des Genusses, wo es fantastisches Essen gibt, wo es auch eine tiefe Beschäftigung mit Themen gibt, mit Musik gibt, Literatur und so und selbst mit dem Fernsehprogramm am Abend und so. Ne? Ja. Das ist alles so, das ist wirklich so ein Leben des Genusses, ja, und das ist im Prinzip, könnte man als so einen späten Gegenfilm zu ihm begreifen, ne, unabhängig davon, ob Guadagnino den Film jetzt gekannt hat oder so, ne, aber es spiegelt eigentlich genau das Gegenteil von dem wieder, was wir hier sehen, ne.
Das stimmt.
Also wenn man die Dystopie sieht und nur Amok laufen will, wenn man den Film gesehen hat, hat man mit Call Me By Your Name vielleicht einen Film, wo man sagen könnte, okay, ich orientiere mich in gewisser Weise vielleicht auch so ein bisschen an den Lebensstil dieser Menschen, soweit es zumindest möglich ist, ne, weil wir natürlich nicht alle in der italienischen Toskana in den 80er Jahren leben.
Leider nicht.
Leider nicht, ne? Und auch mit so einer Entfernung von Technologie und so, ne? Es ist ja maximal ein Walkman, den man da sieht, ne, in diesem Film, ne? Und wo man vielleicht wieder so ein bisschen, Mut für das Leben schöpfen kann nach diesem sehr pessimistischen Film. Warum läuft Herr Amok?
Also das war ja schon bei den alten Griechen, also das Gute und das Schöne, das wäre quasi Call Me By Your Name und das Berufliche, das für den Broterwerb zu arbeiten, das ist, warum läuft Herr Amok? Das ist wirklich so diese gute Gegenüberstellung, gut und schlecht, das Schöne und das Schlechte.
Ja. Und die Leute in Call Me By Your Name arbeiten ja auch, aber es ist wirklich ein Genuss.
Ja,
ne? Also es ist wirklich ein schöner.
Es wird auch Arbeit nicht so nach außen gekehrt, dass man jetzt arbeitet und dass man für die Arbeit da ist und dass man für die Arbeit lebt und dass man die Arbeit machen muss und dass man jetzt für die Arbeit irgendwelche Handlungen durchführt, die sich bis ins Privatleben hineinziehen.
Ja.
Das passiert alles so beiläufig und es wird nicht groß thematisiert, sondern es wird dann eher über Heidegger oder über irgendwelche Komponisten gesprochen, über die Musen. Also auch ein sehr, sehr guter Vergleich.
Ja. Gut, dann wären wir, glaube ich, am Ende mit der Diskussion zu Warum läuft Herr Amok?
Wir sind am Ende der Diskussion, aber
Ich freue mich. Ich freue mich sehr drauf.
Du bekommst jetzt noch was vorgesetzt, was wir in 2 Wochen besprechen werden. Mhm. Soll ich das kurz mal kontextualisieren?
Klar.
Und zwar handelt es sich um einen aktuelleren Film. Wir haben jetzt viele Filme gehabt, die, sage ich mal, nicht in diesem Jahrtausend gedreht wurden. Das ist jetzt ein Film, der, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre alt ist, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, den ich sehr, sehr gut finde. Und es geht mal eher in die Schiene Horrorfilm. Ich habe hier eine Blu-ray für dich. Glücklicherweise habe ich den Film auch auf in einem Mediabook. Und hoffe, dass wir genauso ein fruchtbares Gespräch darüber anstellen können, wie wir es gerade zu dem Film hatten.
Das war unser längstes Gespräch, glaube ich. Ne? Ja. Wir sind jetzt schon bei fast 2 Stunden.
Genau.
Krass.
Ich hoffe, dass ich mit dem Film gleichkommen kann. Man muss vielleicht mal dazu sagen, ich bin dann eher immer so der Typ für die schmutzigen, für die abseitigen, für die dreckigen Filme, die jetzt vielleicht nicht so der intellektuelle Höhepunkt sind. Und mein Gegenüber Lukas ist dann immer eher so, der studierte filmwissenschaftlichere Typ.
Oh, ja. So fest wie ich, so genau wie ich das nicht festlege. Ja. Du wirst auch genug Dreck von mir bekommen, glaub mir. Okay. So lustig.
Aber
nicht Dreck, das, aber weißt schon.
Das ist auf jeden Fall ein Film, der ambivalent wahrgenommen wurde, wo es gut und schlecht gab. Auch über den Schauspieler. Ich lege ihn dir einfach mal hin. Du darfst das Tuch abziehen und dann siehst du den Film.
Schauen wir mal. Mandy!
Ich habe ihn dir, glaube ich, schon ein paar Mal vorgelegt. Wir haben immer, das kann man ja vielleicht mal sagen, wir treffen uns immer mal.
Ja.
Und jeder bringt 5 Filme mit und der eine darf vom anderen einen Film der 5 aussuchen. Und da wurde der Film, glaube ich, schon 2 Mal vorgelegt und noch nicht von dir genommen. Und ich dachte mir, ich muss ihn dir aufbrummen.
Geil.
Es muss sein.
Ich bin sehr gespannt drauf. Also,
also Mandy von Panos Cosmatos, ich glaube aus dem Jahr 2018 mit Nicolas Cage.
Hm.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also
ich auch.
Mag den Film sehr, schätze ihn sehr, auch wenn man über Nicolas Cage und seine aktuellen Filme sonst was denken mag.
Hm.
Sehr, sehr interessanter, ein sehr, sehr schöner Film. Ich hoffe, du siehst das ähnlich und wir können uns auch so tiefgreifend darüber unterhalten. Ich denke mal, da sind auch ganz ähnliche Themen, über die man da sprechen kann, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Nicolas Cage war seit Jahren nicht besser. Der Horrorfilm des Jahres, sagt das Fantasy Filmfest.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe, also es ist tatsächlich so, der Film lag schon einige Male da bei unserer kleinen Double-Feature-Runde. Ich bin sehr gespannt. Also, ich freue mich sehr drauf.
Sehr schön.
Ja.
Ich freue mich auch. Freue mich über deine Meinung und auf die Gespräche, die sich dann daraus ergeben werden. Ist vielleicht ein Film, der etwas schwer zu dekonstruieren ist in seiner Bildmetaphorik.
Mhm.
Aber ich glaube, das wird nochmal ein herausforderndes Stück, geht auch 2 Stunden, lässt sich aber sehr gut wegschauen.
Okay.
Also freue mich wirklich auf neue Folge und freue mich auch darauf, den Film endlich wieder mal zu sehen und
nochmal
drüber zu sprechen.
Geil. Ich freue mich auch drauf. Dann hören wir uns das nächste Mal mit Mandy von Panos Cosmatos, um das nochmal so.
Vollkommen Ende. Richtig. Ich hätte es nicht besser machen
können. Ja, alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Es war ein sehr langes, sehr fruchtbares Gespräch, wie du bereits gesagt hast. Und ciao.
Ciao, macht's gut.